1899 FM.
Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM, schon fast schon traditionell immer im Jänner. Zu Jahresbeginn, zu Saisonbeginn, Frühjahrssaisonbeginn lade ich immer die Herren Poduschek und Kehr ein, um sich um so ein bisschen einzustimmen auf Rapid, aber auch ein bisschen abseits vom Sportlichen, auch andere Themen zu beleuchten, die aber natürlich alle irgendwo mit Fußball aktuell zu tun haben. Das werden wir versuchen, auch ganz gut zu verknüpfen. Lieber Christian, lieber Stefan, am 25. November war die Hauptversammlung. Das Präsidium ist ja genauso angetreten, wie es auch vor 3 Jahren davor angetreten war, wurde mit 92% bestätigt. Vielleicht nur kurz zusammengefasst, was waren die wichtigsten Beschlüsse auf der Hauptversammlung? Was hat sich da in den Statuten, was hat sich da geändert? Noch einmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst.
Ja, danke Heinz, danke für die Einladung, dass wir wieder da sein dürfen. Das freut mich sehr. Ja, Hauptversammlung war natürlich etwas Besonderes dieses Mal, weil es das Ende war unserer Funktionsperiode als Präsidium, unserer ersten Funktionsperiode. Und wir haben uns dieser Neuwahl gestellt, auch, glaube ich, ganz bewusst als unverändertes Team. Das war auch, glaube ich, dem Präsidenten sehr wichtig, dass wir hier zeigen, dass wir eine gewisse Kontinuität in der Arbeit hineinbringen. Und diese Neuwahl war natürlich jetzt anders als in früheren Jahren einmal. Es gab ja schon Kampfabstimmungen auch bei Hauptversammlungen und solche Dinge. Das war diesmal von der Stimmung her natürlich etwas anderes. War sehr ruhig und wir waren auch, glaube ich, sehr glücklich und stolz, dass man uns so ein breites Vertrauen gegeben hat, dass wir so, glaube ich, ein paar mehr Prozentpunkte Zustimmung bekommen haben als bei unserer ersten Wahl. Was war neu? Wir haben eigentlich aus der letzten Statutenreform aus dem Vorjahr oder Vorvorjahr mittlerweile schon, hatten wir dieses neue Thema mit der Wahlurne, sage ich mal. Also die Wahlurne gibt es eigentlich bei jeder Hauptversammlung, aber dass man sozusagen die Möglichkeit hat, schon ein paar Tage vorher seine Stimme abzugeben bei der Präsidiumswahl. Da haben wir uns im Vorfeld dessen sehr viel Gedanken gemacht darüber, denn das ist organisatorisch gar nicht so leicht, wie man sich das aufs Erste vorstellt. Da sagen die Leute, dann stellt man halt irgendwas hin und die Leute werfen ein. Aber wir haben das immer bei Rapid sehr ernst genommen, dass die Wahlen unangreifbar sein müssen. Es darf keinen Zweifel daran geben, dass die Wahl korrekt durchgeführt wurde. Und da haben wir uns dann auch im Sommer, kann ich mich erinnern, bin ich gesessen mit dem Wahlkomitee, die das wirklich sehr engagiert angegangen sind und gesagt haben, wir haben da auch eine wichtige Rolle in diesem Wahlprozess. Und da haben wir uns dann gemeinsam diese Schritte überlegt, wie tun wir das, dass das auch funktioniert organisatorisch mit der Urne, wie muss das im Einzelnen ausschauen, welche formalen Schritte müssen wir da gehen. Und das hat auch dann wirklich super geklappt, finde ich. Ich kann mich erinnern, am ersten Tag, wie die Urne aufgestellt wurde, war ich dann auch in der Geschäftsstelle, habe mir das angeschaut, stand unten im Fanshop die Möglichkeit, es standen auch schon die ersten Leute vor der Tür, die dann abstimmen wollten so. Und das war jetzt wirklich durchwegs positiv, hat gut geklappt, ist auch von den Fans, die gekommen sind, positiv aufgenommen worden. Also ich habe überall eigentlich gutes, positives Feedback bekommen dazu. Ja, und dann haben wir es auch geschafft, das ganz gut in diese Hauptversammlung zu integrieren. Da stand dann die Urne auf der Bühne und wurde dann geöffnet bei der Stimmenauszählung. Wie gesagt, ein Prozedere, das wir auch so mal durchspielen konnten im Verein, dass man mal sieht, wie ist das, wo gibt es dann die Stolpersteine dabei vielleicht. Also das hat dann ganz gut funktioniert und da möchte ich auch wirklich mich bedanken bei vor allem allen Mitgliedern des Wahlkomitees, die da wirklich super mitgearbeitet haben und sich eingesetzt haben. Also das hat uns schon ganz leicht gemacht.
Darf ich da so kurz einwenden? Ich habe mir das angeschaut, es waren 401 Stimmberechtigte, glaube ich, direkt am Tag der Hauptversammlung. Ja. Jetzt hat Rapid an die 20.000 Mitglieder, eher mehr, also mehr als 20.000 Mitglieder.
Erst 25.000
Mitglieder. 25.000, ja. Entschuldigung, sind wir schon. Stimmberechtigte weiß ich jetzt gar nicht, wie viel es dann wirklich sind. Aber
nicht auswendig sagen, aber es sind irgendwo so 13.000, 14.000, ja, glaube ich, sind stimmberechtigt.
Ja. Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Sind dann 401 Stimmberechtigte, ist das zufriedenstellend? Weil bei jeder Wahl, egal in der Politik oder wie auch immer, stellt man sich immer auch die Frage nicht nur der Prozente, sondern wie viele Leute sind hingegangen, wie viele Leute haben die Stimmen wirklich abgegeben. Ist es eine Zahl, die zufriedenstellend ist? Liegt es daran, dass vielleicht nur eine Liste gegeben hat? liegt es daran, dass zu dem Zeitpunkt vielleicht die sportliche Krise noch nicht so extrem groß war, wie sie vielleicht einen Monat später war? Oder ist das eher eine Zahl, die prinzipiell zufriedenstellend ist?
Auch von meiner Seite danke für die Einladung. Gleich die Antwort drauf, ja und nein. Ja, es ist insofern zufriedenstellend, weil es einfach nichtsdestotrotz ein klares Ergebnis widerspiegelt und weil wir die Vergleichswerte mit anderen Mitgliedervereinen haben, die noch höhere Mitgliederzahlen haben aus der deutschen Bundesliga, und da sehen wir auch, dass die bei ihren Abstimmungen jetzt auch nicht in die Zehntausende gehen, sondern dann vielleicht das Doppelte haben von uns oder so, aber dann wesentlich mehr Mitglieder noch. Es wäre natürlich schön, wenn es, und da kommt mein Nein jetzt, es wäre schön, wenn es mehr sind. Bei der jetzigen Wahl war es definitiv dem geschuldet, dass natürlich nur eine Liste angetreten ist, dass für viele klar war, dass da eine Mehrheit zusammenkommt und dass es dann nicht so wie beim letzten Mal, ich glaube, da waren es 1500 oder so ähnlich, jedenfalls deutlich mehr, und dementsprechend verwundert es nicht, dass es 400 oder 500 sind, aber es ist ja auch immer dem geschuldet, was jemand als Mitglied tatsächlich antreibt. Es gibt Mitglieder, die werden angetrieben dadurch, dass sie einfach ein klares Zeichen setzen wollen, sie wollen aber eigentlich nicht oder sind nicht so bei der Vereinsteilhabe dabei. Es gibt Mitglieder, die dann vielleicht eher sich an den Abo-Preis ein bisschen verkleinern wollen und die anderen Goodies, die dabei sind. Es gibt Mitglieder, die aber sehr stark dabei sind. Und so ist es dann auch, dass wir eigentlich über Jahre hinweg jetzt sehen, dass die Mitgliederzahlen bei den Veranstaltungen im niedrigen vierstelligen Bereich sind, 1000, 1200, 1500 und bei den Mitgliedertreffen im Sommer etwas niedriger. Wir gehen da jetzt immer hin, dass wir versuchen hineinzuhören in die Mitgliedschaft und rauszufinden, was wäre der beste Termin. Da hat man ja mitbekommen, wir schwanken manchmal zwischen dem Montag und dem Wochenende und so weiter. Und der Versuch mit der Möglichkeit, dass man vorzeitig seine Stimme abgibt, ist ja auch nichts anderes als der Versuch, dass man noch einmal den Mitgliedern die Chance gibt, abzustimmen, die vielleicht an den Tag nicht können. Und wie der Christian schon richtig gesagt hat, wir haben in der Organisation positive Erfahrungen jetzt mit dieser Möglichkeit gemacht. Und ich glaube, es steht also dem nichts entgegen, dass wir das auch in weiterer Zukunft wiederholen und so die Möglichkeit geben.
Die HV war ja, glaube ich, an einem Samstag.
Ja. Ja.
Ist da jetzt Überlegung vielleicht in Zukunft wieder? Es hat nämlich alles Vor- und Nachteile, wir haben es schon besprochen. Samstag in der Länderspielpause, viele machen einmal Pause und sind vielleicht weg oder
Groundhopping also, oder was auch immer. Ich meine, ganz offen gesagt, es ist uns im Präsidium, wir haben es diskutiert, uns ist es einerlei, ob es an einem Samstag stattfindet oder an einem Dienstag zum Beispiel. Ja, wir richten uns da völlig nach dem, wo wir glauben, dass die Mehrheit der Mitglieder es gerne hätte. Ja, es wird immer Leute geben, die sagen, ich will unter der Woche, dann wird es wieder jemand geben, der sagt, ich will am Samstag oder Sonntag. Ja, das ist, lässt sich nicht vermeiden, dass es wird nie allen gefallen, ist klar. Ja.
Beim sommerlichen Termin, beim Mitgliedertreffen, da haben wir schon gemerkt, dass natürlich das Wochenende, da das Wetter schön draußen ist, das Wochenende eher nicht dazu einlädt.
Ja, da ist Donauinselfest auch noch gleichzeitig, glaube ich. Korrekt. Irgendwas war noch.
Also da würde man beim Mitgliedertreffen, würde man schon eher tendieren.
Qualifikationsspiel, glaube ich, war sogar in WM-Qualifikation, oder man ist sogar in Zypern, auf Zypern, das Auswärtsspiel von Österreich. Irgendwas war, oder nein, das war im November.
Nein, das war
bei der Hauptversammlung, genau.
Also ich sage jetzt mal, das Mitgliedertreffen, da würde es naheliegend sein, dass man auf einen Montag oder einen Dienstagabend oder wie auch immer wieder geht, weil eben das Wochenende da ganz gut mit Freizeit, Schwimmbädern und so weiter einlädt. Bei der OHV, wie gesagt, wir haben da keine Gefühlsregung bei der Geschichte.
Wir haben uns vorgenommen, in diesem Jahr da ein bisschen in die Mitgliedschaft noch hineinzuhören, ja, auch Meinungen uns einzuholen. Wir wissen noch nicht, wie wir es genau machen, ob man irgendeine Online-Befragung macht oder halt versucht, ein bisschen ein Stimmungsbild zu bekommen. Wenn wir das Gefühl haben, dass das wendet sich ein bisschen Richtung, die Leute wollen mehrheitlich einen Termin unter der Woche, dann wird man das sicherlich einrichten.
Ich will jetzt das Terminthema gar nicht zu weit ausbreiten, Das ist halt auch immer wieder eine Diskussion. Ich glaube, eine wichtige Änderung ist, dass jetzt die Legislaturperiode von 3 auf 4 Jahre geändert wurde.
Richtig.
Ich frage jetzt einfach ganz blöd, ich weiß warum, aber warum? Nur vielleicht für die
Wir haben das Ganze im Zuge der großen Statutenreform sehr intensiv mit den Mitgliedern diskutiert. Das war eine der großen Bullet Points, die wir hatten, wo wir gesagt haben, wie sehen das die Mitglieder? Und da haben wir, glaube ich, in der Online-Konsultation zur Frage gestellt, 3, 4 oder 5 Jahre.
Genau.
Und die 4 Jahre haben einfach die meisten Stimmen bekommen. Das war das, wo die Mitglieder gesagt haben, das ist ausgewogen, das ist sozusagen keine unendlich lange Zeitperiode, aber auch gibt dem Präsidium auch die Möglichkeit, sozusagen in einem etwas längeren Zeitraum zu arbeiten.
Projekte und
so. Wir haben es ja selber gemerkt, diese 3 Jahre gehen relativ schnell dann vorbei, ja, und man kommt dann wieder so in einen, ich will nicht sagen Wahlkampfmodus, aber man kommt dann wieder so in eine Phase hinein in dem letzten Jahr des Präsidiums, wo man sich denkt, okay, jetzt steht die Neuwahl bevor. Das führt dann doch immer ein bisschen zu einem anderen, wie soll ich sagen, Gefühl fürs Präsidium, ja, als wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt da ein Jahr länger Zeit, um gewisse Konzepte umzusetzen, um ein Programm umzusetzen.
Und dazu sei vielleicht gesagt, das ist ja auf der einen Seite bei der Umfrage war es klar für die vier Jahre. Zusätzlich noch dazu gab es ja auch noch Leute, die noch oder viele Mitglieder, die auch noch drüber wollten.
Die 5 Jahre
wollten. Das insgesamt war das schon eine extrem große Mehrheit. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr für unsere, die wird es ja sicher geben irgendwann, Nachfolger ist als für uns, weil was haben wir gemerkt? Man ist dann eigentlich einmal damit beschäftigt, am Anfang sich anzuschauen, sich einzuarbeiten. Da geht schon ein paar Monate drauf. Dann hat man, sage ich jetzt einmal, ein Jahr, eineinhalb maximal, wo man arbeitet und auf einmal könnte theoretisch auch schon wieder der Wahlkampf ausbrechen bei einer dreijährigen Schaffenszeit. Und dementsprechend glaube ich, dass es sinnvoll ist, da den nicht nur uns, weil wir sind ja schon eingearbeitet, aber eben dem nächsten Präsidium auch die Möglichkeit zu geben, wenn die dann eingearbeitet sind, dass sie dann wirklich ihre Projekte im Sinne von Rapid vorantreiben können und sich nicht dann womöglich, man weiß es nie, wie das ist, sofort dann in einer Situation befinden, wo sie sich wahlkampfmäßig zu sehr auf das fokussieren.
Ich muss aber sagen, es ist ja spannend bei Rapid, und das, daran sieht man ja, wie groß der Verein ist, dass die Neubestellung, die Neuwahl des Präsidiums jedes Mal eine solche Rezeption in den Medien hat, ja, dass schon im Sommer die Berichterstattung beginnt, das Wahlkomitee trifft sich, das und jenes wird, also.
Was normalerweise bei anderen Vereinen niemanden eigentlich wirklich interessiert.
Genau, ja, aber das ist etwas, jetzt könnte man sagen, das ist unangenehm oder lästig oder was auch immer. Ich sehe das immer positiv und sage, nein, es zeigt uns eigentlich allen, wie unglaublich wichtig der Verein in Österreich ist und dass wir eigentlich hier eine Ausnahmeposition haben, weil bei allen anderen Vereinen, also ich hätte nie etwas gelesen, dass da bei Sturm, beim GAK, bei irgendwo Wahlkampf stattfindet oder irgendwie, ich wüsste nicht einmal, also ich lese das einfach nicht in den Medien, zumindest nicht so stark, wie es bei uns ist.
Ja, der Witz ist ja, ich habe mir noch gedacht, letzte Weihnachten, also nicht die davor, habe ich mir noch gedacht, naja, jetzt wird es noch ein bisschen ruhig sein bis circa Jänner, Ende Jänner und dann beginnt es, weil dann beginnt es ja im Normalfall ein bisschen zu rumoren. Das heißt, ich sage, der Sommer, da ist ja schon das Wahlkomitee das große Thema, ja. Aber die ersten Berichte über das bekommen ja eigentlich schon im Februar und im März und wenn man sich heute anschaut, was alles im Februar, März, April bereits über die Wahl vielleicht da oder dort geschrieben worden ist, da findet man schon was, da findet man 9 Monate vorher schon was.
Gab es eigentlich, ich meine, es gab ja so Gerüchte noch, bevor die Wahllisten offiziell festgestanden sind, dass es andere Listen gibt, gab es da, habt ihr da irgendwelche Bestrebungen mitbekommen, dass es da
Gerüchte gab es ständig.
Ehemalige Mitarbeiter des Vereines sich da irgendwie in Position bringen, um da ein Wörtchen mitzureden oder sich da irgendwie in eine Liste reinzubringen oder wie auch immer.
Also die Gerüchte haben wir alle gehört, das ist Gerüchte, aber ich persönlich habe jetzt nicht aus eigener Hand etwas
erfahren. Von außen herangetragen, irgendwelche, so quasi, damit das irgendwie so eine eigene Dynamik bekommt, dass man irgendwelche Leute da rein, wie soll man sagen, reklamieren will, weil.
Also nicht bei mir.
Vielleicht gewisse Personen in dem Präsidium vielleicht nicht, also mal sagen, in gewissen Gruppen irgendwelche Probleme äußern.
Ach so, nein.
Also ich, das ist da irgendwie.
Über den Status, dass man da vielleicht mal was hört und da vielleicht mal was
hinausgekommen.
Ist es nie hinausgegangen. Und das hat man bei fast jedem Thema von Rapid und da ist das ja keine Ausnahme. Also es ist bei Unkonkreten geblieben.
Jetzt persönlich, kurz eine persönliche Frage an euch beide. War das vielleicht von euch klar, dass ihr noch einmal antretet oder gab es sehr wohl Überlegungen? Ihr habt ja auch ein Privatleben, ihr habt ja einen Brotberuf. Die ehrenamtliche Tätigkeit hier im Präsidium, nochmal zu sagen, es ist ja alles ehrenamtlich, also von Herrn Präsidenten abwärts im Präsidium ist alles ehrenamtlich. Hat man da Überlegungen gehabt, sagt, so sehr ich den Verein auch liebe und so gerne ich auch was beitragen möchte, aber es übersteigt eigentlich irgendwo meine Kräfte, um das alles Privatleben oder Brotberuf in einem.
Also ich will
einigen zu können oder
gehst du als Erster oder ich?
Also ich als Erster. Ich habe natürlich denkt man darüber nach und
ich möchte dann nämlich gleich eine Anschlussfrage stellen. Wie es im Sommer gut gelaufen ist, ist ja alles happy peppy. Wie es aber dann im Herbst, Winter schlecht gelaufen ist, kriegt man das mit? Werdet ihr angesprochen im Stadion? Kriegt ihr Briefe, E-Mails? Werdet ihr beschimpft wahrscheinlich auch? Oder,
also zuerst einmal zum...
Ja, aber das hängt ja alles
zusammen. Ja, das hängt alles zusammen, das ist richtig. Zusammen. Also ich hab mir darüber natürlich Gedanken gemacht und natürlich denkt man in den Monaten davor nach, ob man das jetzt dann noch einmal eine Periode machen will, und es ist sehr viel Arbeit und es belastet das Berufliche in der Kanzlei und bei mir, also das ist natürlich, es nimmt viel Zeit in Anspruch und es ist natürlich auch privat eine Belastung, weil es natürlich zeitaufwendig ist, weil man auch mit den Gedanken mal woanders ist, wenn Rapid spielt, dann spuckt das immer in meinen Gedanken herum und unter der Woche natürlich auch. Aber auf der anderen Seite ist dann auch dieses Gefühl, man möchte was bewegen, man möchte was leisten, man möchte was weiterbringen für den Verein, und natürlich bin ich stolz, dass ich was tun darf. Ja, das ist schön und das gibt auch, es gibt, so wie es immer in jeder Beschäftigung, bei jeder Tätigkeit, es gibt gute und schlechte Tage, und ich glaube, vor allem im Sommer hat dann sehr das Gefühl dominiert, jetzt geht was weiter, jetzt kommen wir auch sportlich langsam dorthin, wo wir hinwollen. Und dann kommt auch irgendwo dieses Gefühl, jetzt haben wir da 3 Jahre lang gekämpft dafür, dass es besser wird, und jetzt wollen wir das auch miterleben, dass es richtig schön wird. Ja, das war so im, gerade in der Zeit, August, September, war das so auch sportlich ein bisschen auf Wolken, haben wir gedacht, super, jetzt sind wir Tabellenführer. Das hat schon viel getragen dazu.
Ich finde, das ist sehr gut zusammengefasst, weil auf der einen Seite müsste ich lügen, wenn ich sage, das geht ja schon an die Substanz. Von den Terminen her, von den negativen, auch die positiven Momente, die es natürlich gibt, aber auch die negativen, die tun dann doppelt weh. Es ist nicht für mich nicht hundertprozentig immer klar gewesen, wie lange können wir das eigentlich so machen, weil es ja wirklich, weil wir da sehr viel angerissen haben, viele Themen, die noch gar nicht nach außen gehen. Nichtsdestotrotz sind die Momente, wenn wir dann mit Mitgliedern reden, wenn wir dann eingeladen sind bei Fanclub-Veranstaltungen oder sonst irgendwie in Kontakt sind, im persönlichen Kontakt, dann ist das wieder belohnend, weil da merkt man, wie viel Vertrauen da ist, wie viel Zuspruch da ist, und das ist tatsächlich der Fall. Da kriegt man dann, was du vorher gesagt hast, eben auch nicht mit, dass man vielleicht ab und an einmal mal angeschrieben wird, vielleicht ein bisschen nicht so freundlich über soziale Medien oder über eine E-Mail, oder vielleicht, meine Telefonnummer ist relativ bekannt. Also dementsprechend, das kriege ich schon auch mit, wenn wir schlecht spielen, wiewohl ich da relativ wenig am Platz zu tun habe. Aber das nimmt man mit. Nichtsdestotrotz war für mich schon klar, wenn da ist der Christian ein richtiger großer Punkt auch für mich, wenn die Gruppe so zusammenbleibt, wie sie ist, und wenn der Präsident ruft, dann ist klar, dass wir da weitermachen. Und er hat klar gesagt, er möchte mit dem gleichen Team weiter tun. Und dann habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel, ich habe auch nicht meine Frau jetzt gefragt dann. Aber ja, aber es ist schon so, dass wir jetzt auch mal, wir wollen ja den Erfolg wie jeder Rapid-Fan. Wir wollen jetzt nicht nur da gewesen zu sein, um irgendwas getan zu haben, sondern wir wollen ja auch das Resultat, das Positive daran sehen. Und da wollen wir uns dann auch daran freuen, das treibt uns an. Und insofern ist unsere Mission noch nicht beendet, würde ich meinen.
Ich frage auch deshalb, weil der Christian bewegt sich auch im Internet, in Foren, du vielleicht auch in anderen Dingen. Und immer, wenn es schlecht rennt, das ist ja so wie das Amen im Gebet, ja, heißt, es muss bei Rapid der große Reset kommen. Und quasi alle müssen irgendwie raus und es muss alles ganz anders werden. Mhm. Ja. Und das werdet ihr ja wahrscheinlich irgendwie dann ja auch mitbekommen, sei es vielleicht live im Stadion, wenn wir wieder gehen wir zu Hause gegen
Ried verlieren.
Schlag mich tot, gegen Ried erst einmal in unserer Geschichte verlieren. Wird es ja dann auch Unmut geben. Man lässt dann seinen Unmut irgendwie an Leuten aus, die eigentlich ja gar nichts dafür kennen. Ja. Aber es heißt dann immer so, ja, es muss der große Reset kommen, es muss alles neu gemacht werden. Ich meine, wie viele neue Resets hat drauf. Ja. Aber geht, das meine ich ja, das ist ja auch eine emotionale Geschichte.
Also zuerst,
es geht ja jetzt gar nicht um die vielen Termine, die man hat, aber es geht ja auch um diese emotionale Geschichte.
Ja,
Erstmal leidet man ja selber mit, man ist ja auch, ihr seid ja auch, wir alle sind ja auch Fans, aber ihr habt natürlich auch noch eine gewisse Verantwortung noch dazu. Ne? Bei dir ist es das Finanzielle, was natürlich ja, wir reden da von Ligaphase, wir reden da von Cup, wir reden da vor allem von oberen und unteren Playoff, ich meine, da geht es ja um Millionenbeträge. Da kommen wir da eh noch später dazu. Das heißt aber, das Ganze muss ja dann auch in eure Entscheidung ja auch irgendwo mit einfließen.
Ja, das ist
auf gut Deutsch, will ich mir das eigentlich noch antun?
Ich wollte nur sagen, das stimmt und oftmals lese ich dann
irgendwie. Das trifft ja alle Präsidiumsmitglieder jetzt.
Nein, das trifft sicherlich alle. Ich wollte nur sagen, oftmals glaubt nämlich da vielleicht draußen jemand, das ist gar nicht mehr so wichtig, oder die letzte Partie, die wir jetzt zum Beispiel auswärts hatten, wo wir dann das späte Gegentor bekommen, ist auch schnell mal, also da gab es ja tatsächlich, nicht bei uns, aber es gab natürlich auch die ein oder andere Fanstimme, da ging es um nichts mehr. Ja, an dem Tag, durch die Geschichte haben wir 250.000 liegen lassen. Also da geht schon was. Natürlich denkt man langsam auch so, man möchte natürlich aus Prestige natürlich sowieso gewinnen dort, aber das ist halt dann auch mühsam. Also ganz grundsätzlich ein Satz noch ganz kurz dazu. Es ist schon so, dass wir, ich kann nur jetzt von mir sprechen, dass wir schon dran knabbern, wenn die Stimmung gerade trüb ist. Und das ist schon klar. Aber trotzdem, man muss schon eins sagen, man muss ja trotzdem weiter fokussiert an den Sachen arbeiten, die wir tun. Mich ärgert immer, sage ich es ganz offen, mich ärgert ein bisschen, wenn ich irgendwo lese, wir machen irgendeine Marketingaktion, wir machen irgendetwas, was nicht mit dem Sport zu tun hat und gleichzeitig ist aber leider Sport gerade schlecht, dann heißt es sehr oft, warum machen die das? Aber wenn da sofort die gesamte Rapid-Arbeitsfamilie aufhört zum Arbeiten, nur wenn wir sportlich nicht jetzt realisieren, was wir nicht wollen, wir wollen natürlich sowieso nicht, wir wollen ja, dass da was weitergeht, ja, dann können wir nicht aufhören zum Arbeiten und dann können wir auch nicht den Kopf einziehen, dann müssen wir trotzdem weiter tun. Und genauso sehe ich es bei den Angestellten als auch bei den Funktionären, auch wenn es gerade nicht gut läuft, müssen wir doppelt und dreifach in unseren Themen, in denen wir sind, weiter tun. Weil es kommt der Tag, wo es wird besser laufen, wir werden auch das Glück herausfordern, natürlich, aber wenn wir aufhören zu arbeiten, ob das jetzt in der Orga ist, in Wirtschaft oder im Sport, ist völlig wurscht wo, dann hat der Verein auch nichts gewonnen. Und ich plädiere immer dafür, immer da ein bisschen als Fan vielleicht ein Stück weit großzügiger damit umzugehen, wenn gerade eine Niederlage ist und es kommt einen Tag später irgendein anderes Thema raus, dann ist es jetzt nicht so, dass wir damit ablenken wollen, das ist gar nicht, aber wir haben das einfach lang vorbereitet, wir müssen trotzdem damit raus, wir müssen unsere Themen trotzdem weiterbringen, weil Rapid ist einfach als solches von dem, was wir arbeiten, sehr, sehr groß und wir können nicht den Bleistift niederlegen und warten, bis der nächste Sieg kommt. Das wollte ich nur ganz kurz da sagen.
Ich glaube, ich habe es oft schon in ähnlicher Form gesagt, und das sage ich auch zu vielen Mitgliedern und Fans, die mich dann auf Niederlagen ansprechen, ist immer, glaubt's nie, dass es uns im Präsidium egal ist. Ganz im Gegenteil. Es schmerzt uns enorm und mich persönlich, das ist jetzt nur für mich, kann ich sprechen, für mich ist es härter als in der Zeit vor meiner Präsidiumstätigkeit, weil da, wenn wir schlecht gespielt haben, wenn wir verloren haben, irgendwo peinlichst, ja, dann habe ich gesagt, zwar scheiß, Wahnsinn, ja, muss ich mir nicht anschauen, habe eine Woche lang an was anderes gedacht, habe mir irgendwelchen anderen Dingen gewidmet, hat gesagt, ich gehe das nächste Mal in 3 Wochen erst wieder ins Stadion, wenn ich mich besonders geärgert habe. Oder solche Dinge.
Ablenken.
So darfst ich kann du mich ablenken, ja. Aber wie der Stefan richtig sagt, wenn man halt für Rapid arbeitet ständig, die Projekte hat, dann muss ich ja auch am nächsten Tag in der Früh mich beschäftigen damit, ja, und habe wieder irgendwelche Themen, die laufen. Das ist dann umso härter, wenn es gerade schlecht läuft.
Ich möchte kurz anschließen, was du gesagt hast. Wie groß ist der Schaden durch diese sehr schlechte, nicht relativ, sondern sehr schlechte Ligaphase?
Habe ich relativ gesagt?
Einem Pünktchen. Man verliert Prämien, man verliert, abgesehen jetzt von den Punkten, die man in der Wertung, wie weit wirkt sich das aus? Oder ist sowas im Prinzip auch eingeplant? Oder plant man eigentlich im Vorhinein gar nicht mit jetzt 10, 12 Punkten in der Ligaphase?
Also wir haben dieses Jahr eine Planung gehabt. Ich sage bewusst jetzt nicht, mit wie vielen Punkten oder wie viel Prämien genau. Wir hatten eine Planung, die logischerweise ein besseres Ergebnis unterstellt hat. Also, dass wir so abgefertigt werden dort, hat sich im August, September niemand erwartet. Vielleicht ein paar Worte zur finanziellen Planung. Das Budget steht in Wahrheit, weil es eben so viele Variablen gibt, auch aus dem Europacup und wann man sich dann qualifiziert, irgendwann so September herum, weil dann weiß man, was hat der Transfersommer gebracht, wo geht die Reise hin. Es war für mich dieser Aufstieg in die Ligaphase, so knapp er war, in diversen Spielen im Sommer,
war eine Riesenerleichterung, weil ich gewusst habe, jetzt haben wir finanziell
gut, gewisse Fix. Gewisse Einnahmen sind ja egal,
sind
wie
einfach, sind damit verbunden. Ja. Es hat uns einen erheblichen Betrag gekostet, es tut uns weh in der Planung. Wir müssen auch,
wie hoch ist der Betrag, wenn wir uns fix, also der Mindestbetrag, mit dem man rechnen kann, mit der Qualifikation für die Konferenz liegt?
Naja, das kommt immer darauf an, was du alles
also einrechnest.
Ja, es ist, ja,
aber jetzt
es ist
nur
Startgeld.
Fixkosten, ja. Also Startgeld.
Und dann es kommt Startgeld, dann kalkulieren wir, die mögliche Punkteprämien. Ja, dann kalkulieren wir natürlich die Einnahmen im Ticketing vor allem. Ja, dann gibt's also Marketingtopf von der UEFA, verschiedenste Quellen, aus denen es kommt. Also wir reden, ich möchte auch nicht im Detail sagen, aber wir reden von einem erheblichen Millionenbetrag, ja, das ist ein erheblicher Teil unseres Budgets. Wenn wir das nicht haben, dann können wir diesen Kader in der Form nicht finanzieren. Ja, dann ist das, und das war auch letztlich dann, also die Verpflichtung ganz am Schluss, den teuersten Spieler, den Rapid jemals verpflichtet hat, die Entscheidung ist erst getroffen worden, wie wir gewusst haben, wir spielen Ligaphase. Das hätte ich sonst nicht erlaubt. Also zumindest ich hätte dagegen gestimmt.
Okay. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Hat sich jetzt, es gibt ja das Orga-Team, es gibt das Wirtschaftsteam, es gibt das Sportteam, hat sich da jetzt eine Aufgabenverteilung innerhalb irgendwelcher Adaptionen gegeben, dass da irgendwelche Themen gewandert sind oder wer andere jetzt macht oder
von der, also, das ist alles gleich geblieben. Das ist die Zuordnung, die sind
weit gleich geblieben. Okay. Gut, dann machen wir jetzt gleich den Sommer, der war ja wirtschaftlich sehr turbulent, sage ich einmal. Es hat einmal begonnen mit dieser Arnautović-Geschichte, die uns da ja wochenlang beschäftigt hat, wo ja schon da die Millionen von den T-Shirt-Einnahmen einkalkuliert wurden von diversen Leuten. Dann gab es sehr, sehr viele Abgänge, die viel gebracht haben, sehr, sehr viele Zugänge. Wie war das dann in der Realität? Wie hat das wirklich ausgeschaut?
Also ich war Arnautović, ich war drei oder
vier Tage. Wie konkret war das?
Es war sehr konkret, also die Gespräche waren sehr konkret. Ich war im Trainingslager drei Tage, glaube ich, und habe auch dort intensiv mit Markus Kratzer, Stefan Singer, Alexander Wrabetz immer wieder Kontakt gehabt. Wir haben alle möglichen Varianten versucht zu rechnen. Wir haben uns sehr ernsthaft damit beschäftigt, ob sich das ausgeht. Ich möchte jetzt auch gar keine finanziellen Details dazu nennen. Es war einfach am Ende so, dass wir so weit auseinander waren von den Vorstellungen, dass wir keine Möglichkeit mehr gesehen haben, dass wir da zusammenkommen. Das heißt, es ging jetzt nicht darum, dass man, wenn man da irgendwie ein paar hunderttausend Euro noch auseinander gewesen wäre und gesagt, okay, versuchen wir noch irgendwo einen Sponsor einzufangen, der das mit uns mitträgt oder irgendwo. Wir haben wirklich alle Räder in Bewegung gesetzt, um Zusatzeinnahmen zu generieren, wobei da das Thema Trikotverkäufe wäre noch eher ein geringeres gewesen. Wir haben eher versucht, auf der Sponsorenseite Leute zu begeistern dafür. Schaut her, da gibt's eine Möglichkeit, vielleicht kann man da etwas tun. Und das ist uns teilweise auch gelungen. Also wir haben da auch erfolgreiche Gespräche geführt, aber es hat halt am Ende, war es halt einfach der Abstand zu groß. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Und ja, ob das jetzt am Ende des Tages eine gute oder schlechte Entscheidung war. Ich glaube, es wäre mit den Forderungen, die wir hätten erfüllen müssen, damit es gelungen wäre, hätten wir dem Verein wirtschaftlich nichts Gutes getan. Und ich stelle dann auch immer in Frage, ob es für eine Mannschaft gut ist, wenn es einen Spieler gibt, der so unglaublich herausragt beim Geld, beim Finanziellen, ja. Ob das kann natürlich, wenn es gut geht, wenn der viele Tore schießt und spielt und erfolgreich ist, dann kann das gut gehen, weil dann akzeptieren alle diesen Leithammel sozusagen als den Superstar in der Mannschaft, aber ich glaube, das birgt auch die Gefahr, dass, wenn es nicht gut geht, wenn Verletzungen kommen, die Tore nicht so kommen, wie man sich vorstellt, dass dann auch Konfliktpotenzial in so eine Mannschaft hineinkommt, dass vielleicht Spieler sagen, naja, der verdient da groß, aber trifft nicht oder spielt nicht oder was auch immer. Und das ist natürlich immer auch ein Risiko, das man hat, und ich glaube, das war uns auch bewusst.
War das Ganze vielleicht dann auch ein bisschen zu lange gedauert?
Mir persönlich ja.
Dass man sagt, Leute, okay, jetzt verhandeln wir schon seit drei Wochen, wir nähern uns kaum an, der Abstand ist noch so groß, lassen wir es, wir konzentrieren uns lieber auf Plan B.
Ja, die Geschichte war aus mehreren Gründen sehr komplex für uns. Ja,
ist der Fokus vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen?
Das glaube ich nicht. Ich sage nur mir persönlich ja, weil ich natürlich relativ früh, wie alle im Präsidium davon wussten und ich mir gedacht habe, gegen Ende dann, das wird sich vielleicht nicht ausgehen und dann ist es auch okay und völlig emotionslos. los, ist es dann okay zu sagen, na, dann passt es dann nicht. Und er hat ja was Gutes nachher gefunden und wir haben auch weitergetan. Ich glaube nicht, dass, dass da der Fokus verloren gegangen ist, weil wir haben ja auch gesehen, dass rund um unseren Chef-Scout Nino Rauch, der hat ja große Listen an Spielern, die für ihn spannend sind und es wird ja parallel trotzdem geredet, ist ja völlig logisch. Also ich habe da keine Bedenken, dass das jetzt irgendwie zum Nachteil für uns war. Für mich war es ein bisschen insofern zu lang, weil ich mir gedacht habe, okay, die Presse war dann noch ein Stück weit länger drauf auf dem Thema, als wir es vielleicht dann schon mal waren. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist dann gut. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat es keinen Nachteil gehabt jetzt vom Fokus.
Nein, es war spektakulär natürlich, weil es ein Gerücht war. Wir haben uns eigentlich die ersten Gedanken zu dem Thema gab es schon im Frühjahr. Also das war nichts, was plötzlich im Sommer gekommen ist, sondern man hat schon im Frühjahr natürlich, man hat gewusst, der Marko Nautovic wird sich dort verabschieden und wird womöglich im Sommer verfügbar sein und man hat das überlegt. Aber da waren auch unsere, vielleicht haben wir es falsch eingeschätzt, aber wir haben geglaubt, dass wir da irgendwo finanziell in einen Bereich kommen können, wo wir es für ihn attraktiv machen können bei uns. Aber das hat dann halt nicht gereicht. Und ich möchte das auch wirklich ganz wertfrei sagen. Das ist auch kein.
Und das jetzt auch nicht länger strapazieren notwendig. Konzentrieren wir uns, wie war der Sommer jetzt? Abgesehen, dass es sehr heiß war und wenig Urlaub wahrscheinlich war, aber wie war er wirtschaftlich oder wie waren diese ganzen Diskussionen? Sehr viele Spieler dazu, sehr viele Spieler sind weggegangen, auch um schönes Geld. Also wie war es aus deiner Sicht? Musstest du manchmal den Mäcki Katzer oder den Verantwortlichen ein bisschen einbremsen? Oder
nein, das hat mal begonnen. Für mich hat es begonnen im Trainingslager, wo ich am Sonntag bin ins Trainingslager gekommen, am zweiten Tag, und der Mäcki hat mir gleich gesagt, du, wir haben ein Angebot für den Isak Jansson. Und er hat das wirklich, dann war der Isak Jansson sofort vom Training freigestellt. In dem Moment, wo ein Angebot da ist, will man nichts mehr riskieren bei dem Spieler, klar. Und dann war meine erste Reaktion auf die Summe, die dort geboten wurde, super, toll. Ja. Und der Mäcki hat es dann wirklich, das ist etwas, da hat er besonderes Talent darin, da hat er einfach noch in den Tagen darauf das wirklich sehr, sehr gut nachverhandelt. Ja, hat wirklich einiges herausgeholt noch, also substanzielle Beträge noch herausgeholt, inklusive Klauseln und Boni, die vielleicht noch kommen. Und das war so ein bisschen natürlich eine Initialzündung, dass wir gewusst haben, okay, mit dem haben wir nicht unbedingt gerechnet, dass der Isak Jansson jetzt gehen wird. Da hatten wir andere im Fokus, die vielleicht ein Thema sein werden. Das war klar, der Mamadou Sangaré war schon irgendwo klar, dass der Interesse wecken könnte bei Clubs. Und dann war auch natürlich der Serge Philippe Royao, wo man sich dachte, naja, der hat ein Profil, das könnte bei größeren Ligen Interesse wecken. Und ja, dann hat sich das eigentlich sehr dynamisch entwickelt und sehr schnell. Und dann kam natürlich auch immer gleich der Gedanke, okay, wenn wir jetzt so viel Einnahmen haben, und es war für uns ein Rekordsommer von den Transfereinnahmen her, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir das irgendwo in den Kader wieder reinvestieren, dass wir schauen können, dass wir ihn stärken. Ich glaube, das ist, ja, Mäcki hat da wirklich gearbeitet mit dem Team, sie haben gescoutet, was gegangen ist, sie haben versucht, hier Vorschläge zu machen. Ich kann mich erinnern, wir haben einige Präsidiums-Calls gehabt, wo verschiedenste Optionen diskutiert wurden. Natürlich immer dann in Verbindung mit Rechnen, wie geht sich das budgetär aus, wie schaffen wir das. Ja, und dann kam natürlich auch der Verkauf vom Mamadou Sangaré. Und am Ende haben wir es uns dann sogar leisten können, wie es dann ganz gegen Ende der Transferperiode noch für den Serge Philippe Anfragen gekommen sind, zu sagen, machen wir jetzt nicht mehr, ja, weil man einfach nicht den kompletten Ausverkauf haben wollte und ein bisschen den Stamm der Mannschaft zusammenhalten wollte.
Sprecht ihr da oder du da auch mit dem, seid ihr da mit dem Spieler auch irgendwie in Kontakt oder ist es ausschließlich Mäcki und
Spieler? Das macht der Mäcki. Also das, in der Praxis geht es so, dass.
Weil nämlich, Entschuldigung, wenn es sehr spielt, ja, hat man so das Gefühl gehabt, dass er enttäuscht war, dass es nicht geklappt hat.
Ja, damit muss er leben.
Und dann waren auch die Leistungen, sage ich einmal, im Sommer, Herbst vor allen Dingen auch weit unter dem, was wir in der Transfersaison gesehen haben.
Ich weiß nicht, ob es das war oder einfach, dass er einfach mal einfach auch einmal in einen, in einen, ja. in eine schlechtere Verfassung.
Na, man interpretiert ist. Ja immer so, also viel rein.
Also das war so, dieses beim Serge Philipp, das war so eine Anfrage last minute, die gekommen ist, wo einfach auch das Problem für uns war, und das, da verstehe ich den Mackie völlig, gesagt, er wollte gar nicht mehr jetzt ernsthaft darüber verhandeln, weil wenn am letzten Tag der Transferperiode dann so jemand kommt, der sagt, ich will den jetzt haben, wo du nicht einmal die Chance hast. Ja, wenn ich das 14 Tage vorher weiß, dass es konkretes Interesse an einem Spieler gibt, dann habe ich die Chance sozusagen als Club mir einen Alternativkandidaten irgendwo schon mal aufzubauen, den Kontakte zu knüpfen, zu sagen, okay, den hätte ich vielleicht gerne. Und dann kann man, wenn es wirklich am letzten Tag der Transferperiode dann noch virulent wird, kann ich auf den Topf drücken und sagen, jetzt hätte ich gern den Ersatzspieler für den noch. Ja. Aber so war es ein bisschen schwierig für uns.
Und das Angebot war auch moralisch nicht so, war auch nicht so, dass man sagt, da können wir gar nicht Nein sagen.
Nein, es war ein Millionenbetrag, der angeboten wurde, aber es war halt so, dass wir so viel eingenommen hatten, auch dass wir klipp und klar gesagt haben, ich meine, es wäre uns auch nicht genug gewesen für einen Spieler seiner Klasse, ja, aber hätten wir alles vielleicht noch verhandeln können, aber das war dann kein,
aber insgesamt war es, und das möchte vielleicht die Klammer über diesen Sommer, weil du danach gefragt hast, war es ja in Wahrheit eigentlich ein recht mutiger Sommer, weil es war viel Neues dabei, natürlich mit neuen Schwung, mit dem Beta gedachterweise, dann die Transfers, die auch verheißungsvoll waren, dann der tolle, wirklich tolle Saisonstart, und dann kommst du in so eine positive Geschichte rein, wo alle sagen, das ist ja großartig, wir wissen ja, wie sich die Euphorie bei Rapid dann nochmal doppelt und dreifach aufbaut. Ja. Umso schlimmer fühlt sich's dann an, wenn dann eine Phase kommt, die leider auch irgendwie gefühlt elendslang war, wo wir dann einfach immer wieder auf den Kopf bekommen, und da schließt sich irgendwie so ein bisschen der Kreis, wo man sagt, man beginnt im Sommer so hoffnungsvoll und so hoffnungsfroh, macht aus meiner Sicht ganz mutige Entscheidungen im Transferwesen. Ich meine, lassen wir mal den Arni aus vor, aber man muss sich natürlich mit so einer Person beschäftigen, und auch die anderen Transfers, die wir gemacht haben, die sind ja spannende Spieler. Das heißt, und wir haben da nicht, du hast Geld hergegeben, oder der Verein hat gesagt, okay, wir investieren weiter. Umso schmerzhafter ist es dann, wenn man eigentlich gerade reinrutscht in den Europa Cup, sage ich jetzt einmal, und dort nur einen Punkt holt, und in der Meisterschaft sieht man ja, wir haben noch nichts verloren. Ich möchte auch ein bisschen plädieren dafür, dass man dann jetzt nicht denkt, wir sind jetzt gerade Stockletzter. Aber jeder weiß, dass hätten wir unsere Möglichkeiten ein Stück weit mehr ausgeschöpft, würden wir bei der Tabellensituation weiter positiver gesetzt sein, als wir es jetzt gerade sind. So, das ist ja das, was alle Rapidler und Rapidlerinnen so ein bisschen enttäuscht und ärgert. Und daran müssen wir schauen, dass wir jetzt im Frühjahr, beim Frühjahrstart, so schnell wie möglich in die richtige Richtung rudern und in die Gänge kommen.
Ich möchte vielleicht noch einmal von den Gedanken noch zurückgehen in das Frühjahr 25. Das war eine meiner allerbittersten Erfahrungen bei Rapid, wie der Mamadou Sangaré in der 6. Minute die rote Karten kriegt in dem Spiel gegen Djurgården, wo wir kommen mit einem Auswärtssieg aus Stockholm. Wir sind nachher nach dem Spiel in Stockholm zusammengesessen und haben gedacht, das müssen wir jetzt schaffen, das muss sich ausgehen. Und du kommst in ein Stadion, wo alle, das ganze Stadion voll, ja, alle in dieser Erwartung, wir steigen heute auf ins Halbfinale, wir schaffen das, ja. Wir sind im Viertelfinale, wo man sagt, boah, super, Rapid im Viertelfinale des Europacups. Wahnsinn, ja, wunderschön. Und dann erlebst du so ein Spiel, und noch dazu so ein Spiel, wo du dann auch das Gefühl hast, eigentlich hätte man es vielleicht noch rumreißen können irgendwie, trotz der roten Karte, und dann verlierst du das in dieser Art und Weise. Ja. Also das war einer meiner bittersten Momente überhaupt bei Rapid, und da ist vor allem
zum Rehren.
Nicht nur, da ging es mir ausnahmsweise nicht ums Geld. Wir haben natürlich einen siebenstelligen Betrag verloren, dass wir nicht ins Halbfinale gekommen sind. Aber das war der Knackpunkt dann natürlich sportlich. Die Mannschaft war nach diesem Spiel angeschlagen, klar, ja. Und es hat uns eigentlich dieses tolle Erlebnis, dass wir ins Viertelfinale gekommen sind, komplett zusammengehaut, weil eigentlich das mittlerweile, jedes Mal, wenn ich daran denke, sage ich, ja, richtig statistisch gesehen ein schönes Europacup, ja, aber da kommt dieses bittere Ende, dieses unglaublich bittere Ende, was halt das fürchterlich entwertet.
Ich will da jetzt gar nicht zu lange drauf herumreiten, aber vom Gefühl her war das irgendwie so ein Zäsur der ganzen Saison, und irgendwie nicht nur Saison, sondern auch ein bisschen darüber hinaus habe ich das Gefühl gehabt, dass das irgendwie den Verein ziemlich, wie soll man sagen, im Mark erschüttert hat. Der Robert Klaus hat ja in einem Interview nachher gesagt, ja, es waren alle schon zu sehr in London auf der Stamford Bridge, und
Vielleicht.
Ja. Wie auch immer. Also ja. Möchte ich jetzt gar nicht mehr. Was ich wegen Sommer noch einmal wirtschaftlich. Es geht mir jetzt gar nicht um den Sommer per se, sondern es geht mir dann vielleicht um die nächsten Sommers. Ja. Der Kader ist ja nicht nur groß und sondern ist ja wahrscheinlich auch vom Gehaltstechnischen her schon etwas höher als die letzten Jahre.
Ja.
Das heißt, man ist natürlich ja fast schon verdammt zum oberen Playoff zumindest und wahrscheinlich auch wieder um eine zumindest eine Conference League Gruppenphase oder vielleicht auch einmal einen Step drüber. Man könnte auch einmal die Europa League auch einmal angreifen, wo ja doch einiges mehr zu verdienen gibt. Auch die Gegner natürlich schon, das ist schon fast mehr Champions League Niveau. Also man sieht ja Sturm Salzburg, was die vier Gegner haben, die sind ja durchaus fast schon Champions League Gegner. Aber natürlich, da ist noch ein weiter Weg, auch über Cup und wie auch immer, also mir egal, aber mir geht es darum, was ist, wenn wir das nicht schaffen?
Wenn wir es nicht schaffen, dann können wir diesen Kader mit diesen Kosten nicht halten. Das ist ein sehr teurer Kader. Ich glaube, ich wüsste jetzt in der Geschichte, aber es würde mich wundern, wenn Rapid mehr in der Vergangenheit einmal ausgegeben hätte für einen Kader. Wir haben
ich meine jetzt gar nicht nur
sehr
die,
hohe Kosten.
Nicht nur Transfers,
nein, natürlich sondern auch die Gehälter. Kosten, nein, selbstverständlich. Ja, das ist ein Thema. Und ich glaube, das ist ein Kader, der natürlich so wie Rapid immer sein muss. Es muss, da komme ich jetzt zu unseren Zielen. Ja, das ist für mich völlig selbstverständlich. Wir müssen Rapid darauf ausrichten, dass wir jedes Jahr in die Ligaphase spielen. Das wird natürlich jetzt immer schwieriger, weil Österreich verliert Plätze im UEFA-Ranking. Ja, es wird tendenziell schwieriger. Ich glaube aber, dass aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, müssen wir den Anspruch stellen, dass wir unter den Vereinen sind, die sich qualifizieren für Europa regelmäßig. Das heißt, in, sag ich mal, von 5 Saisonen müssen wir in 4 Saisonen eine Ligaphase spielen. Wenn wir einmal alle 5 Jahre nicht spielen, das können wir irgendwo budgetär ausgleichen, das kann man abfedern. Aber wenn es uns jetzt, letzten 2 Saisonen haben wir es geschafft, dass wir Ligaphase spielen. Wenn das einmal 1, 2, 3 Saisonen nicht gelingt, dann muss man auch finanziell sich sozusagen anders einstellen. Dann wird das so nicht mehr gehen mit diesem Kader, nicht in dieser Größe, nicht in dieser Breite. Muss halt schon, da hat sich doch einiges getan, wenn ich mir anschaue, wie der Kader zusammengesetzt war vor 3 Jahren und wie er jetzt zusammengesetzt ist. Ich weiß schon, es gibt Unzufriedenheit mit einzelnen Spielern. Ich bin auch nicht zufrieden mit allen Spielern, keine Frage. Aber da ist doch schon eine stärkere, eine größere Breite drin. Und ja, wenn es nicht gelingt, das ist derzeit ein Thema, das uns alle natürlich beschäftigt, oberes Playoff, das ist jetzt unmittelbar finanziell kein so großer Verlust, das wäre ein Verlust, der etliche 100.000 Euro ausmachen würde, über die frühe Saison gesehen, wenn wir uns nicht qualifizieren würden, weil natürlich hat man weniger Ticketeinnahmen, insgesamt stagniert das Ganze dann ein bisschen auch von den Matchtageserlösen, ja, aber sonst ist das natürlich ein Thema, das sich dann eher später bemerkbar macht, weil es natürlich viel schwieriger ist, in den Europacup zu kommen aus dem unteren Playoff. Und eine Saison nächstes Jahr ohne Ligaphase würde bedeuten, wie ich schon gesagt habe, dass man im Sommer vielleicht das Gegenteil erlebt zu dem, was wir im letzten Sommer erlebt haben, nämlich dass man sehr viele Einnahmen generieren muss und halt kaum was investieren kann in den Kader.
Unser Anspruch muss ja sein, in Wahrheit von der Zielsetzung her, nicht nur, na, logischerweise müssen wir oben im oberen Playoff spielen, da alles andere ist ja nicht zu besprechen, aber unser Anspruch muss sein, auch die internationalen Spiele im Sommer so gering wie möglich zu halten, das heißt, sich so gut wie möglich zu qualifizieren, schon über einen besseren Saisonplatz, dass man nicht die ganze Zeit im Sommer doch die anstrengenden Spiele, die vielen Spiele macht und dann vielleicht geht, ich sage jetzt nicht, ob das der Grund oder nicht war, aber dann geht einem vielleicht ein bisschen mehr früher die Kraft aus im Herbst oder auch nicht. Jedenfalls, jedes Spiel ist auch ein Verletzungsrisiko, das heißt, es soll heißen, wir müssen eigentlich schauen, dass wir uns ganz oben einreihen und dass wir da so spät wie möglich, dann aber so gut wie möglich in den Europacup starten. Das ist das Ziel.
Wenn ich einen realistischen Wunsch haben darf, wir gewinnen den Cup und starten dann so, dass wir, glaube ich, 2 Quali-Runden haben und davon müssen wir eine gewinnen. Das ist dann schon, da werden wir in beiden Quali-Runden, wenn ich richtig gerechnet habe, gesetzt. Also da würde ich unsere Chancen schon ganz gut sehen.
Ja, Rapid und der Cup, ja. eigenes Thema. In der Geschäftsführung hat sich ja auch wieder was getan. Wir haben jetzt eine neue Geschäftsführerin Wirtschaft.
Ja.
Jetzt noch einmal kurz meine Frage. Gibt es da jetzt von der Geschäftsführung oder habt ihr an die Geschäftsführung oder Geschäftsführung an euch irgendwelche neuen Vorgaben, Zielsetzungen? Wie ist das Zusammenspiel zwischen Präsidium und Geschäftsführung grundsätzlich?
die Vorgaben oder Zielsetzungen, das sind ja gemeinsame. Man sieht ja auch ein Stück weit, wir haben ein Strategiepapier aufgesetzt im Sinne unseres Wahlkampfes auch. Wir haben natürlich auch im Vorfeld und auch danach mit den Geschäftsführern über diese Zielsetzungen gesprochen, was wir alles vorhaben, was wir alles erledigen wollen, wo wir hinwollen, wo wir sind, was wir besser machen können. Und das ist natürlich auch mit ihnen akkordiert. Das ist ganz logisch. Das heißt, man schaut, dass man, oder wir schauen natürlich, dass wir da im Schulterschluss so eng wie möglich zusammenarbeiten. Wir tun das ja sowieso im Finanzbereich, der Bodo sehr eng mit unserer neuen Geschäftsführerin Wirtschaft Daniela Bauer. In den anderen Bereichen tun es die Kollegen genauso. Also da hat sich jetzt nichts Gravierendes verändert und alle Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen in dem Fall, sind da voll involviert in den Plänen, die wir haben. Wir haben die auch zu einem guten Teil logischerweise auch veröffentlicht, weil wir ja da ganz offen mit unseren Zielsetzungen diese offen kommunizieren. Und dementsprechend ist es eigentlich ein gutes Zusammenarbeiten ohne große Veränderung.
Dazu möchte ich jetzt eine Frage stellen, die ich normalerweise nicht so wahnsinnig gerne stelle, weil ich nicht so gerne über Personen spreche, die nicht anwesend sind. Gerade wenn es schlecht läuft, wieder mal, kommt dann immer so die Frage, na, was machen die eigentlich alle? Und eine Hauptfigur, die da immer wieder im Blickpunkt ist, im Schussfeld ist, ist der Steffen. Sagt, was macht denn der eigentlich? Ne? Der ist so irgendwie, man weiß es nicht, so da Frauen und Nachwuchs, ja eh, aber da gibt es ja eh eigene Leute. Also ich darf hier die Frage jetzt an euch einfach weitergeben. Wie gesagt, ich mache es normalerweise nicht sehr gerne, weil ich nicht gerne über Leute rede, die nicht da sind. Aber ich meine, der Steffen ist ja doch eine Person, die uns ja irgendwie auch am Herzen liegt, aufgrund seiner Leistungen und seine Verdienste für den Verein, und ich schon das Gefühl habe, dass er manchmal da sehr ungerecht wegkommt.
Bin ich deiner Meinung, bin ehrlich gesagt auch dankbar über die Frage, weil ich sie dann im 6-Augen-Gespräch öfter bekomme, aber mal auf die Art und Weise beantworten darf. Also beim Steffen ist es eigentlich ganz einfach zu erklären, was er alles macht, indem ich hergehe und sage, was machen die anderen zwei Kollegen? Da haben wir auf der einen Seite, wenn ich das so ein bisschen bildlich darstellen darf, links die Mäcki Katzer mit Geschäftsführung Sport, rechts die Daniela Bauer mit Geschäftsführung Wirtschaft, und ich sehe den Steffen da in der Mitte, der als Geschäftsführer des Vereins da ganz, ganz viele Themen hat. Er hat eben nicht...
Entschuldige, muss ich noch bringen, er ist Geschäftsführer der GmbH.
Ja, aber...
Danke.
Ja, aber mit den Vereinsbelangen ja. Sehr beschäftigt, deswegen ist das so gemeint. Wir haben auf der einen Seite den Mäcki, der natürlich für die erste Profimannschaft, für die Kaderplanung, für die Transfers etc. zuständig ist. Wir haben auf der anderen Seite mit der Daniela jemanden, der für alle Sponsorings, für alles, was mit Business zu tun hat, für alle Partnerschaften, für Marketing etc. zuständig ist. Und jetzt kommt's, und das ist für mich auch klar, warum das vielleicht von außen nicht ganz so gefasst werden können, weil es einfach viele Themenbereiche sind, die er macht. Jetzt kommt dann der Verantwortungsbereich von Steffen, und der geht über die gesamten Mitgliederbereich, über die Verantwortung gegenüber den alles, was wir mit Fanbelangen machen, mit dem Spieltag, mit der Organisation und Abwicklung, Sicherheitsthemen, die gesamte Infrastruktur, ob jetzt im Stadion oder auch am Trainingsplatz, also Trainingszentrum, ist bei ihm. Er repräsentiert natürlich den Verein gemeinsam in sehr, sehr vielen Meetings mit unserem Präsidenten gemeinsam.
Also Sponsortermine.
Das ist jetzt ein Überschneidungsthemen mit der Daniela. Die kommen zusätzlich noch dazu. Ja. Er ist jener, der uns auch vertritt, gemeinsam mit dem Alex in der Bundesliga, bei der UEFA. Er hat die sportliche Verantwortung für die Akademie. Er ist auch zusätzlich für die Frauen und Mädchen zuständig. Er hat und fördert da. Er macht die Vereinskommunikation, und dann kommen noch die strategischen Belange, die wir als Präsidium natürlich mit allen drei Geschäftsführern besprechen, auch wo wir ihn zentral sehen für die strategischen Leuchtturmprojekte. Und da haben wir sogar auch in unserem Strategiepapier zwei genannt. Das erste ist, wir hätten gerne den Aufbau der Frauen- und Mädchenakademie, und wir hätten ganz gern die Evaluierung einer zweiten Spielstätte. Das ist dann auch wiederum bei ihm. Das heißt, wenn ich all diese Punkte zusammennehme, merkt man, was für ein Riesenkonvolut das ist. Zusätzlich hat er die meisten Überschneidungen mit links und rechts. Also mit dem Sport, weil er natürlich vom Mäcki auch konsultiert wird, wenn es um eine Trainerentscheidung geht. da sprechen sie natürlich auch ab, da ist er ja auch ein Sparringpartner und jemand, der klar seine Meinung äußert, aber auch für die Daniela, wenn es um Sponsoring geht, weil er natürlich bei den Sponsoren sehr beliebt ist und auch dort Verpflichtungen hat. Das heißt, insgesamt gesehen ist es unheimlich viel, was er macht. Und ich würde mir ganz in Wahrheit sehr schwer tun, das irgendwie aufzuteilen im Moment. Ich glaube, wir können da recht happy sein. Ich verstehe aber auch, dass jemand sagt, was macht der? Was macht er jetzt eigentlich? Weil wenn jemand da diese Auflistung startet, dann hat der wahrscheinlich nicht alle, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das waren, 13, 14, 15, 16 Punkte, die ich jetzt gezählt habe, dann hat er nicht alle davon im Kopf, sondern nur ein, zwei oder drei oder vier und denkt sich, naja. Ja. Und im Endeffekt ist es aber ganz, ganz viel. Und im Zusammenspiel mit der Geschäftsführung, mit den anderen zwei Geschäftsführungskollegen, wird es natürlich dann umso mehr.
Ja, es ist, man muss auch wirklich sagen, es betrifft seine Tätigkeit sehr viele operative Belange im Profibetrieb. Also erst nochmal, deswegen, damit man es nicht verwechselt, er ist Geschäftsführer der GmbH und seine schwerpunktmäßige Tätigkeit ist der operative Betrieb der GmbH. Das betrifft Sponsoren, weil Sponsoren betrifft zu weitaus überwiegenden Teil. Wir haben auch einzelne Sponsoren für den Nachwuchsbereich, aber der betraglich und insgesamt wesentlichste Bereich betrifft natürlich die GmbH. Ja. Alle Infrastrukturfragen, ja, ob das jetzt das Stadion betrifft, wie du sagst, die Trainingszentrum, ja, auch die Spieltagsabwicklung, die Leute unterschätzen das oft. Ja, und möchte ich vielleicht auch nochmal jetzt ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive sagen. Wir haben sehr strenge Auflagen. Wir veranstalten, wenn wir Bundesliga spielen, Europacup spielen, haben wir eine Sportgroßveranstaltung. Das ist nicht einfach, das macht man nicht einfach so, sondern da gibt es wahnsinnig viele Auflagen dazu, die wir haben, sicherheitstechnischer Natur. Da arbeitet er mit unserer Rechtsabteilung zusammen, ist im Kontakt mit den Behörden, mit der Liga, dass diese Tage, dass das funktioniert. Ja. Im Europacup ist das auch dann mit der UEFA immer sehr eng abgestimmt. Und das ist auch durchaus ein riskanter Job, denn wenn man veranstaltungsrechtlicher Geschäftsführer ist für einen Profibetrieb, ja, dann kriegt man auch die blauen Briefe nach Hause von der Behörde, wenn wieder mal irgendwelche Strafen ausgeteilt werden, weil veranstaltungsrechtliche Bestimmungen nicht eingehalten wurden, passiert hin und wieder leider, können wir nicht verhindern. Ja, und das sind dann auch Dinge, wo er dann immer wieder mit den Juristen auch mal beim Verwaltungsgericht sitzt und sich rechtfertigen muss, warum Pyrotechnik gezündet wurde im Stadion, ja, oder warum irgendjemand im Stiegenaufgang gestanden ist. Das ist immer das Thema mit der UEFA, das fehlt jetzt zum Glück, ja. Aber das sind alles Themen, die immer wieder dann bei ihm landen und in der Rechtsabteilung landen und abgearbeitet werden müssen. Ja, und das ist schon ein ziemlicher
Aufwand. Ich merke es ja, ich habe erst heute wieder ein Meeting mit ihm gehabt, zu wieder einem ganz anderen Thema. Da ging es eher um identitätsstiftende Dinge beim Rapideum etc. Ich glaube, das habe ich vorher sogar nicht einmal erwähnt. Kommt auch noch bei ihm dazu, wo wir ein paar Sachen besprochen haben für die nächsten Monate, was wir da voranbringen wollen. Das heißt, man merkt einfach, dass das, wow, was er da zu tun hat, ist einfach riesig. Wahrheit.
Und er steht auch in der Verantwortung und in der Öffentlichkeit. Das darf man ja dann
auch nicht dazu,
vergessen. Ja. 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 Wie wir gesagt haben, ne? Man kriegt dann immer ja das Fett ab und viele sagen ihm, was macht
er
eigentlich?
Er kriegt für dich über Gebühr ab in der Hinsicht, muss ich fairerweise zugestehen.
Okay, haben wir das Thema jetzt auch einmal hoffentlich klargestellt. Ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, der heißt so schön, wie wird man mit Budgetabweichungen während der Saison umgegangen? Budgetabweichungen während der Saison sind zum Beispiel Trainerentlassungen oder Trainerbeurlaubungen, wo man dann den oder vielleicht mehrere Trainer noch weiter bezahlen muss, aber natürlich dann auch einen neuen Trainer und ein neues Trainerteam. Und wir haben viele neue Trainer. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht gerade billig, wird man auch nicht gerade aus der Portokasse bezahlen. Wie ist das vielleicht jetzt auch ein Grund, warum man sich mit dieser Stürmersuche jetzt im Winter so schwer tut, weil vielleicht doch irgendwo jetzt das Budget oder das Finanzielle, muss ich dreimal überlegen muss, ob mir diesen Stürmer oder diesen Stürmer holt.
Oder hängt das gar nicht so? Nein, das ist ein ganz vielschichtiges Thema. Du hast natürlich recht, es ist im Wesentlichen aus zwei Gründen haben wir natürlich eine Abweichung nach unten gegenüber den ursprünglichen Budgetannahmen. Einerseits die mäßige Performance im Europacup und andererseits natürlich die Trainerwechsel, die jetzt wir im Sommer nicht antizipiert haben, dass das zumindest nicht so schnell kommen könnte. Und wir haben natürlich immer gewisse Liquiditätsreserven. Wir haben natürlich immer, also ein Budget wird ja nicht hart auf Kante kalkuliert, sondern wir haben gewisse Reserven. Aber es ist ja umgekehrt jetzt im Winter auch aus Sicht des Sommers, wir planen ja im Winter nicht mit Transfers. Der Mecke sagt da immer zu Recht, es ist der Winter eine schlechte Transferperiode. Ablösefrei bekommt man kaum jemanden im Winter, ist logisch. Ja, man kriegt vielleicht jemanden für ein halbes Jahr, den man sich ausleihen kann aus irgendeiner stärkeren Liga, der dann aber immer das Problem hat, wie schnell findet er sich bei uns zurecht, und dann muss man ihn halt nach einem halben Jahr vielleicht wieder gehen lassen.
Gut, das Problem tut sich ja auch, weil wir
Verletzungen haben, gibt, ja. Ich meine, Andi muss sagen, der Kader ist groß, er ist breit und er hat auch im Sommer viel Geld gekostet. Daher gibt es keine großen Neuverpflichtungen jetzt im Winter. Wenn irgendeine Leihvariante gelingt, wenn etwas gelingt, wo wir sagen, das lässt sich finanziell unterbringen, vielleicht kann man dann auch gleichzeitig, man muss auch dazu sagen, wir ersparen uns immer ein bisschen Geld, wenn sich Spieler über viele Monate verletzen, ist das auch wieder ein bisschen eine Entlastung, weil wir dann irgendwann nicht mehr in der Entgeltfortzahlung sind, aber ja, es geht in beide Richtungen, aber es ist richtig, wir haben aktuell sind wir unter Plan. Das ist aber keine Überraschung.
Kannst du, willst du, darfst du, möchtest du das Geheimnis über den Vertragsdetails, über den Antis, darf der jetzt noch spielen bei uns? Wird dann eine Kaufpflicht fällig oder ist das etwas, was du jetzt hier nicht verlautbaren
kannst? Das möchte ich jetzt nicht kommentieren, die Vertragsdetails. Also okay. Das ist beim Antis, ich meine, dass er nicht so funktioniert hat bei uns, wie wir uns das alle gewünscht hätten oder vorgestellt hätten. Ich habe im Sommer in den ersten Spielen habe ich den Eindruck gehabt, das ist eigentlich ein toller Fußballer und ja, könnte was werden, okay. Dass das dann so, ja, ich möchte über Vertragsdetails
sprechen. Okay. Es kommt darauf an, wann du ausstrahlst, vielleicht hat es sich ja bis dahin schon im wie auch immer im Positiven auf jeden
Fall. Ja, also, ja. Nein, aber wenn nicht ist, was nicht ist, das ist nicht. Ich möchte aber trotzdem, wir haben im Herbst einmal telefoniert, ja. Wie weit war, wart ihr in die Trainersuche, nicht Suche, aber in die Trainerpräsentationen, in diese Hearings, wart ihr involviert, ja, und wenn ja, inwieweit konntet ihr euch da einbringen mit euren Ideen, euren Vorschlägen, jetzt abgesehen jetzt vom Wirtschaftlichen, natürlich dann auch, wo du die Rahmenbedingungen natürlich dann abstecken musst.
Also es war, wie ist dann...
Du hast beim Telefon gesagt, ja, ihr möchtet da schon etwas mehr ja. in gewissen Punkten involviert ja. sein.
Also es war für mich, werden. ich glaube, ich habe immer den, für mich nehme ich nicht in Anspruch, dass ich sportlich beurteilen kann, ja, ob ein Trainer passt oder nicht passt, ob sein Konzept jetzt fußballerisch, taktisch, entwicklungstechnisch für uns gut ist oder gut, nicht.
Dafür ja. muss ja auch der Mecki Katz
muss machen, stehen, ja. Ich höre mir immer sehr gerne von den Experten an, wie die das sehen, mache mir dann ein bisschen meine eigenen Gedanken, aber das kann ich eh nicht beurteilen. Mich hat irritiert, dass man sich so schnell von Peter Stöger getrennt hat, dass wir sozusagen zu dieser Entscheidung so rasch gekommen sind. Und mein erster Gedanke war, das kann's doch nicht sein, dass es immer sozusagen, wir schlagen dann dem ganzen Apparat den Kopf, den Cheftrainer ab, ja, und dann hoffen wir, dass besser wird. Und mein erster Gedanke war, okay, das ist jetzt vielleicht notwendig in der Situation, dass wir uns vom Cheftrainer trennen, aber wir müssen uns dringend überlegen, ob das der eigentliche Grund ist oder ob es nicht noch dahinterliegende Gründe gibt, mit denen wir uns auch als Präsidium und die gesamte sportliche Führung sich damit beschäftigen müssen. Das war mal das eine. Und dann war meine zweite Reaktion, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt der nächste Trainer, der muss sitzen, weil dass man wieder nach ein paar Monaten dann sagt, oje, wir haben uns geirrt und das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es kann nicht sein. Und ich habe dann, wie gesagt, ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich weiß, wer der richtige Trainer ist, aber meine Bitte an Kollegen im Präsidium, die sich damit befasst haben, und da hat sich der Sportausschuss sehr intensiv eingebracht, vor allem auch an den Mecki, war, bitte schaut über den Tellerrand. Mein Wunsch war nur, ich will nicht dann irgendeinen, ohne zu sehen, was für einen Prozess wir hatten und wie wir gesucht haben und wen wir alle angesprochen haben, dann irgendwann in einer Präsidiumssitzung sitzen, wo man sagt, das ist einer der üblichen Verdächtigen, ich sage jetzt bewusst keine Namen, und der ist jetzt sozusagen, der ist alternativlos und den nehmen wir jetzt bitte. Sondern ich wollte einfach, dass wir weit hinausschauen, schauen, wer könnte passen, welche spannenden Namen kann es geben. Ja, und ich glaube, das, also meinem Eindruck nach ist das passiert.
Es ist gut gelungen, und man muss vielleicht auch kurz noch einmal sagen, was ist die eigentliche Aufgabe des Präsidiums bei so einer Bestellung. Die eigentliche Aufgabe ist ja, zu helfen, dass der Prozess, der dann in Wahrheit vom Geschäftsführer Sport gemacht wird, als auch von seinem Team, das muss der Bestmögliche sein, da muss alles Mögliche probiert worden sein, um die spannendsten Kandidaten für Rapid zu begeistern. Schlussendlich müssen die Rahmenbedingungen passen, die finanziellen, aber unser Job im Präsidium ist es ja nicht zu beurteilen, jetzt sportlich gesehen, wie lässt er genau spielen und warum ist das so und so, da kann man natürlich seine Meinung haben, aber das ist okay, aber wir müssen schauen, dass der gesamte Prozess so professionell, so stark, so gut wie möglich aufgesetzt ist, dass er Erfolg verspricht. Das haben wir gemacht und das hat vor allem aber auch der Mackie gemacht. Das war ein toller Prozess, mehrstufig, mit spannenden Kandidaten bis zum Schluss, mit guten Präsentationen, bis sogar sehr, sehr guten Präsentationen. Und schlussendlich kam dann der Vorschlag von Mackie, der aber auch natürlich mit seinen Geschäftsführungskollegen gesprochen hat darüber. Dann kam im Prinzip der Vorschlag von allen dreien auch und das Präsidium hat in ihrer Funktion der Kontrolle und der Überlegungen, ob alles wirklich bestmöglich gemacht worden ist, gesehen wurde und hat natürlich dann gesagt, da gehen wir mit, auf jeden Fall für unseren Verein. Also das ist am Ende des Tages, es ist nicht so, dass wir da sitzen und der Stefan Kehr mutmaßt jetzt, ich glaube, dass der sehr viel über die Flügeln spielt und das
gefällt mir. Das war auch nicht die Frage, des Präsidiums ist ja, korrigiert es mich, aber das ist ein Kontrollorgan in dem Augenblick, ja, wirtschaftlich, aber natürlich auch, wie passt das alles zusammen, aber trotzdem, so wurde es ja auch medial berichtet oder auch, glaube ich, vom Präsidenten, das Präsidium war schon einbezogen.
Auf jeden Fall, das sage ich auch nicht nein dazu.
Und das Präsidium wird ja nicht nur einbezogen sein, damit da 5, 6 Kasperl sitzen, die das alles abnicken, sondern die werden auch eine Meinung dazu haben.
Ja? Und entscheidend für mich war, dass ich verstehe, wie ist der Mackie an den Prozess herangegangen und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe auch die Liste gesehen, es gab gut 2 Dutzend Trainer, die man angesprochen hat, da haben natürlich etliche abgesagt, da waren auch bekannte Namen darunter, die auch teilweise auch Namen, die so in den Gerüchten kursiert sind, die man angesprochen hat, manche haben halt gesagt, na, das passt mir gerade nicht in die Lebensplanung hinein oder interessiert mich nicht, Österreich will ich nicht und so weiter, kommt vor und dann hat man es letztlich herunter reduziert auf eine Shortlist von Trainern und man gesagt, okay, die wären bereit, mit denen könnten wir zu einer Lösung kommen. Und dann war für mich halt auch wichtig, schon mir erklären zu lassen, auch von Mackie und vom Sportausschuss, die sagen, warum soll es jetzt der Johannes Thorup sein und nicht der eine oder der andere Alternativkandidat? Weil das interessiert mich dann, wo ich ein bisschen spüren will, okay, was sind da für Ideen dahinter? Ist das plausibel? Kann man das nachvollziehen? Korrekt, ist das irgendwo Ding? Und dann gibt's sozusagen mit dem Gesamtpräsidium dann noch ein Hearing, ja, wo man sich von dem quasi Favoriten nochmal ein Bild macht und ein bisschen versucht, einen eigenen Eindruck zu bekommen, ob der dann irgendwie passen könnte. Wir haben uns ganz viel Gedanken gemacht darüber, auch vor dem Hintergrund, dass ich immer wieder gesagt habe, der Trainer ist eine so wahnsinnig wichtige Personalie in diesem Verein, in dieser Mannschaft, dass ich es auch nicht daran scheitern lassen will, dass ein Trainer vielleicht höhere Forderungen stellt finanziell. Weil immer wieder gesagt hat, nehmt ein Geld in die Hand und holt einen super Trainer. Und die Erfahrung hat uns aber gezeigt, dass es natürlich gibt es Trainer, die von Anfang an völlig unleistbar sind. Also ich brauche nicht mehr darüber Gedanken machen, ob Rapid sich den Jürgen Klopp leisten kann. Ja, lustig, aber wird nicht passieren. Aber ich glaube, dass man durchaus auch mehr Geld in die Hand nehmen kann oder mehr Geld zahlen kann einem Trainer, weil er so wichtig ist. Nur das, was sich in der Praxis für uns zeigt, es scheitert eigentlich nicht am Geld. Es ist nicht so, dass man jetzt einen tollen Namen dazu bekommen würde, dass er mit uns verhandelt, dass man ernsthaft in Gespräche kommt und dann sagt man eigentlich bei der Geldfrage, sorry, wir kommen nicht zusammen. Ja, das geht sich nicht aus. Das ist in der Praxis selten, sondern die Namen, die bekannt sind, die vielleicht auch dann mehr kosten würden, als wir üblicherweise einen Trainer zahlen, da ist es meistens so, dass die uns schon im Vorfeld absagen, weil sie andere Pläne haben, weil sie einfach das nicht als ihren Fokus sehen.
Wobei ja der Johannes wirklich, da gehen wir gar nicht ums Geld, es geht einfach um die intrinsische Motivation, die er hatte. Er war eine extrem starke Präsentation gehalten, eine extrem spannende, eine die auch weit über den klassischen Tellerrand hinausgeht, hat mich sehr beeindruckt, dass ich dementsprechend, also gerade da bei der Entscheidung wieder, ich stimme dir zu, es gibt nicht wenige, die sagen, dass es vielleicht sogar die wichtigste Position in einem Verein ist. Ja. Vor allem ein Verein, der sagt, er möchte natürlich sportlich reüssieren und nicht wegen anderen Themen nur bekannt sein. Und dementsprechend, ich bin heilfroh, dass der Prozess so war, wie er war, dass er auch sehr eng begleitet worden ist von unserem Präsidenten und dem Sportausschuss, als aber auch einfach sehr, sehr gut gemacht von unseren sportlichen Verantwortlichen.
Die Frage müsste ich eigentlich dann eher, da werde ich auch einmal dem MGK zu stellen, weil du vorher gesagt hast, Tellerrand. Ich meine, der Robert Klaus war ja auch über den Tellerrand. Mhm. Und da, deshalb kam ja, ich sage jetzt auch so, die Frage, wenn man sagt Tellerrand, Robert Klaus, warum dann Peter Stöger? Mhm. Das schien wieder eher nicht so Tellerrand-mäßig zu sein, wo damals alle eigentlich erwartet haben, man versucht es eben mit einem Robert Klaus 2.0, weil grundsätzlich schien ja diese ganze Idee von Robert Klaus ja ganz gut zu passen. Warum es dann nicht funktioniert hat, kann man noch ewig drüber diskutieren. Mhm. Ist vielleicht auch gar nicht eure,
ja, ist nicht unsere Baustelle.
Eure Baustelle wird mitbekommen, wer jetzt schon was haben natürlich, aber das sind die Diskussionen, die halt so entstehen.
Ja, völlig verständlich.
Weil das ja wieder komplett andere konträre Typen sind. Ja.
Du hast jetzt schon eine, das ist jetzt schon eine Nachfolge
von genau, und jetzt kommt ja wieder eher so diese...
Klaus, verstehe ich. Nein, das musst wirklich den Mackie fragen. Ja, ich glaube, dass er da einfach gesehen hat, dass er eher diesen Stil haben möchte und hat dann nach jemandem gesucht, der da diese Vorstellungen erfüllt oder übererfüllt.
Das, was ich euch trotzdem fragen will, sportlich, ihr habt sehr wahrscheinlich ihm auch schon den Johannes, den Trainer, auch ein bisschen schon beobachtet, gesprochen mit ihm. Jetzt abgesehen, was ist so eure Erfahrungen oder Eindrücke, ohne jetzt gleich wieder zu euphorisch zu sein, weil euphorisch waren wir schon sehr oft, weil gute Pressekonferenzen geben, gute Interviews ist immer das eine, aber tatsächlich
also, wissen wir ja, was es dann davon kommt. Ich kurz vorausschicken, ich habe ein bisschen gelernt in diesen letzten 3 Jahren im Präsidium, ich trage manchmal mein Herz auf der Zunge und bin dann immer gleich, auch wenn etwas gut funktioniert, gerade am Beginn immer sehr euphorisch, habe auch, ich weiß, das habe ich auch gehört dann im Nachhinein bei unserem früheren Geschäftsführer Wirtschaft, habe ich mich auch sehr positiv am Anfang geäußert, habe gesagt, das funktioniert super und das war dann eine Enttäuschung am Ende des Tages für mich. Und daher bin ich jetzt vorsichtig, was Euphorie betrifft. Ich glaube, dass wir ganz gut bei den Neubesetzungen bei der Geschäftsführerin Wirtschaft und jetzt beim Trainer zuletzt das ganz gut gelaufen ist. Aber schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ja, ich jubel dann, wenn es was zu jubeln gibt, sagen wir so. Ja. Was mir gefällt persönlich beim Johannes Thorup ist dieses, dass er tendiert, viel zu sprechen mit den Spielern, dass er offenbar ein Talent dafür hat, junge Spieler anzusprechen, auch zu entwickeln, ihnen Dinge aufzuzeigen. Mir gefällt dieses Prinzip, dass er so ein bisschen hineinbringt, dass mit den Videosequenzen kommt viel, er zeigt viel den Spielern und er hat offenbar dieses Prinzip oder er geht so daran heran, dass er sagt, ich will die Spieler nicht in zu langen Besprechungen überfordern, sondern ich versuche ihnen kurz das Wesentliche zu vermitteln, einzelne Punkte zu vermitteln. Ich muss ja nicht immer gleich alles sozusagen in einem Gespräch rüberbringen. Und das scheint mir, gerade bei jungen Burschen, die da ihre Orientierung vielleicht suchen oder irgendwo, vor allem auch bei vielen Spielern, die halt nach Wien kommen, zu uns, ja, die aus aller Herren Länder herkommen, ist vielleicht eine Sache, die sich gut entwickeln könnte. Ich finde es gut, dass er intern offenbar Wert legt auf Disziplin, finde ich wichtig. Auch so ein, ich sage jetzt mal unter dem Motto, geregelter Tagesablauf im Trainingszentrum, das scheint ihm sehr wichtig zu sein, so gemeinsame Mahlzeiten, wir kommen alle zusammen, Betreuer, Trainer, dass er auch sozusagen diese, jetzt nicht unmittelbar im Trainingsbetrieb, aber diese.
Ja, und da endet anscheinend auch seine Art von Kommunizieren nicht. Das, was du richtig sagst, es sind ja immer wieder Kommunikationsphasen, immer wieder, anstatt eine lange, über den Tag verteilt, sehr nah an der Mannschaft.
Ja, und das finde ich, das sind jetzt so Dinge, wo ich mir denke, das sind Führungsqualitäten, die ich glaube, dass sie von Vorteil sind.
Hier. Darf ich jetzt so verstehen, dass die Mannschaft jetzt nicht nur zum Training ins Trainingszentrum kommt, sondern auch schon vorher, vielleicht gemeinsam
ja, das Frühstück, ein Mittagessen. Ja, genau. Das ist das, genau, was richtig, jetzt sozusagen, wo er Wert drauf legt.
Massiert und Körperpflege betrieben, erholt. Und
Also was ich gehört habe, 8:30 bis 9 Uhr ist jetzt gemeinsames Frühstück.
Quasi 9 to 5 oder so,
wie man ja, das jetzt überspitzt formuliert. Ja, geht ein Spiel in die Richtung. Natürlich hat jeder Spieler, dann kommt da drauf an, ob der jetzt vielleicht gerade im Aufbautraining ist oder und so weiter. Aber grundsätzlich
ist der Arbeitsplatz Trainingszentrum. Sei es Platz, sei es Kraftkammer, sei es Massage, was auch immer.
Das ist auch etwas, was mich schon ganz am Anfang eigentlich oder vor vielen Jahren schon beschäftigt hat. Es gibt diesen
Master, war das bis jetzt nicht so oder haben das manche Trainer nicht so?
Ich kann mir vorstellen, dass manche Trainer es nicht so im Fokus hatten. Ja, und nochmal, ich möchte jetzt gar nicht über die Vergangenheit reden, sondern entscheidend ist, dass er Wert legt auf diese Dinge und ich finde das gut und wichtig. Gibt es auf YouTube das Video vom Thomas Tuchel, der erklärt, wie er quasi bei seiner ersten Profistation, glaube ich, wie er da anders herangegangen ist, Thema quasi gemeinsames Mittagessen am Trainingslager mit der Mannschaft. Also er sagt, ich wünsche mir einfach, dass wir als Mannschaft eine halbe, dreiviertel Stunde gemeinsam essen. Quasi der Trainer steht auf, sagt guten Appetit, alle sind da, man fängt gemeinsam an zu essen und man beendet oder man steht nicht auf, bevor nicht der Letzte fertig gegessen hat. So ein paar Rituale des gegenseitigen Respekts und des Miteinanders und ich glaube, dass das neben der taktischen, athletischen Entwicklung der Mannschaft einfach wahnsinnig wichtig ist, um aus diesen unterschiedlichen Charakteren eine Einheit zu formen. Und ich glaube, das ist ja das, was vielen von uns abgegangen ist am Spielfeld, dass man so das Gefühl gehabt hat, die sind zu wenig Einheit als Mannschaft.
Was ich vielleicht noch beisteuern kann, einfach aus dem Wissen heraus, dass er aus Dänemark kommt und meine Mutter kommt auch aus Dänemark, also ich bin so halb Däne, mein Vater kommt aus Langenlois, das ist weniger dänisch, aber ich kann dazu beisteuern, dass er ein sehr direkter Typ ist, ein sehr offener, sehr direkter Typ soll heißen. Er spricht die Dinge nicht ungut, sondern in einem positiven Spin spricht er alle Dinge an, wo er glaubt, dass er Verbesserungen herbeiführen kann, spricht offen und direkt mit den Spielern, versucht da ansprechbar zu sein. Ich habe das auch schon gemerkt in der Kommunikation mit uns. Er ist ein Typ, der jedenfalls versuchen wird, immer seine Mannschaft so hinzustellen, dass sie sich wirklich auf 100% auf den Sport konzentrieren kann. 100% auf ihre Leistungen konzentrieren kann. 100% auf ihr persönliches, also auch das Mannschaftsziel konzentrieren kann. Alle Nebengeräusche versucht er vom Typus her ein bisschen selbst abzufangen. Ja, das habe ich schon gespürt und das weiß ich auch vom wie er ist. Und als klassischer Däne ist er sicherlich einer, der sich, obwohl in einem kleinen Land aufgewachsen, ja, wie wir es auch von Österreich kennen, da einfach nach Großen strebt. Der sieht nicht ein, warum wir nicht dieses oder jenes erreichen sollten. Er sieht unglaublich viel Potenzial im Verein. Er ist da schwer motiviert und hat da seine Pläne. Ich glaube, dass wir von ihm erwarten können, dass er, wo es nur geht, im Gesamtsystem Rapid immer versuchen wird, noch die letzten Prozente, die vielleicht dann entscheidend sind, irgendwo rauszukitzeln. Und auf das freue ich mich eigentlich von der Zusammenarbeit her und denke, dass das sehr, sehr spannend wird.
Habt ihr das Gefühl, ich meine, ich weiß nicht, wie weit ihr da dabei seid, habt ihr das Gefühl, dass es bei der Mannschaft ankommt oder dass es gut ankommt, dieses regelmäßige Ablauf im Trainingszentrum? Oder seid ihr da nicht so ab und zu mal im Training dabei oder sprecht ihr mit den Leuten, wo ihr merkt?
Also ich hätte noch nichts Negatives gehört, muss ich ganz fairerweise sagen. Ich glaub, das kommt schon an. Ich glaube, das kommt auch gut an, dass er stark beim Training selber kommuniziert. Aber ich kann keine O-Töne und dazu nicht sehr viel sagen. Aber ich vom Feeling her glaube ich,
Hast du ein gutes Gefühl.
Okay. Ich glaube, funktioniert jetzt.
Ich war beim ersten Training, wo er war, das ist natürlich nicht repräsentativ, weil da war der Präsident da war die Presse war da und so, dass er da Gas gibt und dass die Spieler Gas geben, ja, logisch. Ich meine, das ist klar. Ich glaube, er macht mir einen positiven Eindruck. Das ist immer wichtig, diese positive Grundstimmung, das strahlt er aus, ja, dieses Gefühl, er verlangt die Leistung. Ich glaube, er hat schon verlangt von den Spielern was, ja, sagt aber dann auch gleichzeitig, ist ja auch sehr typisch diese Szene aus dem bekannten Video, das kursiert, wobei man darüber diskutieren kann, ob das gut ist oder nicht, dass man da so interne Ansprachen dann online hat, aber das ist schon ein bisschen so seine Art, glaube ich, ja, dass er sagt, wir müssen was leisten, wir müssen wohin kommen, ja, aber eben auch gleichzeitig sagt, wir
Betreuer sind dafür da, dass wir euch in jeder Hinsicht unterstützen und sagen, ihr müsst alles geben und dann
werden wir das auch. Aber gesagt, wer das nicht will, soll es mal sagen.
Genau.
Ja. Ich meine, grundsätzlich legitim. Ich meine, ich habe ihn heute auch kurz getroffen. Das war auch in der Früh, auch schon im Trainingszentrum. Ja. Also sein Tag beginnt auf jeden Fall sehr früh im
Trainingszentrum. Was ich vielleicht noch eine kleine Anekdote aus so dem ersten Gespräch, das ich mit ihm gehabt habe oder wir im Präsidium mit ihm gehabt haben, da verrate ich jetzt keine bösen Geheimnisse. Da hat man natürlich mit ihm darüber gesprochen, wie er damit umgeht, dass Rapid natürlich auch ein schwieriger Club sein kann, mit einem, so einem gewissen Druck und gewissen Anforderungen, Presse, Medien, Fans, das ist natürlich, das ist ihm alles bewusst. Und ich habe dann eigentlich gemeint, aber es ist ja auch für ihn Rapid eine große Chance, weil, und darum möchte ich immer wieder zurückkommen, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wir haben hier fantastische Voraussetzungen. Der SK Rapid hat, ich meine, jetzt kann ich sagen, Salzburg hat noch etwas mehr Geld als wir und noch vielleicht ein goldene Klobrillen und ein noch schöneres Trainingszentrum als wir, das kann schon sein, ja, weil einfach die Möglichkeiten noch ein bisschen größer sind, aber wir sind ganz, ganz oben in Österreich und es ist einfach so, dass wir, ich glaube, es ist unsere Aufgabe und es sind einfach die Resultate, die wir sportlich in den letzten Jahren abgeliefert haben, geben das nicht wieder, was wir an Möglichkeiten haben. Und daher, glaube ich, ist es unsere Aufgabe im Präsidium und auch der gesamten Führung in der GmbH herauszufinden und daran zu arbeiten, dass wir einfach, nennen Sie mal die PS auf die Straße bringen. Ja, manchmal hat man das Gefühl, wir fahren ein 400 PS Auto und bewegen uns trotzdem im Schneckentempo sportlich. Und das tut weh.
Da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen im Sinne der Unterstützung. Ich bin da dankbar, dass du das nämlich auch gesagt hast, dass es nicht nur nach außen hin wird das oft so dargestellt, wenn der SRB so unfassbar schwierig wäre, so unregierbar und eigentlich kann man da gar nicht, weil alles so schwierig ist, ist der Erfolg so schwierig. Wir sind eigentlich, und da gebe ich dir und den Trainer recht, ja, dass wir sehen ja die Chancen kaum. Wir sollten aufhören, da immer dazu sprechen, wie schwierig es ist, bei uns oder auch nicht. Ich glaube eher, dass es so ist, dass wir tatsächlich tolle Voraussetzungen haben und tatsächlich eigentlich uns selber als auch jeden anderen nicht quasi die Ausrede gleich von vornherein mitgeben, dass es auch so schwierig bei uns wäre. Es ist bei uns eigentlich spannend, etwas zu entwickeln und bei uns ist es spannend, dass man hier was erreichen kann, dass die Fans so hungrig sind, dass wir alle hungrig sind, was zu tun und was zu erreichen und nicht, oh mein Gott, es könnte das passieren oder das wäre dann und dann ist jetzt vielleicht hier laut oder dort laut. Das ist völlig wurscht. Wir sind doch auch nur ein Fußballverein, der nach den sportlichen Erfolg sich sehnt und darum kämpft. Wir sind nicht schwieriger als irgendein deutscher Bundesligist, wir sind nicht schwieriger als irgendein österreichischer Bundesligist. Ja, um uns herum ist es ein bisschen lauter, weil wir ein extremes Medien-Echo hervorbringen, weil wir der SK Rapid in Österreich sind.
Ich glaub,
aber sonst sind wir nicht schwieriger.
Man unterschätzt ja auch, dass er von Norwich kommt und jetzt mehr die zweite englische Liga kennt. Ich meine, die haben, glaube ich, 44 Spiele, die spielen nur durchgehend Wochenende, Mittwoch-Wochenende-Rhythmus. Ja. Dazu noch zwei Pokalbewerbe. Dort gibt's kein Spiel unter 20, 30.000 Zuschauern. Also da muss man, da kommt nur zweite englische Liga. Ich meine, das ist, glaube ich, die fünfteuerste Liga weltweit. Zweite Liga. Also,
oder Norwich ist eine Klasse über uns finanziell.
Also das, man sagt, ne, der hat nichts vorzuweisen, kommt nur aus Norwich. Ja, hallo, ich meine, die zweite englische Liga, weil das ja regelmäßig beobachtet, ich schaue mir die gerne an, weil die noch ein bisschen
kantiger ist
als die Premier League. Ja. Also da hast du immer 20.000, 25.000 Zuschauer. Ich meine, da hast du einen Druck.
Ja, und der ist nicht aber viel. Das ist ist ja,
man überschätzt sich selber mit Rapid ein bisschen, ja, man macht sich vielleicht größer, als man eigentlich ist, ja, und unterschätzt manchmal schon auch andere Clubs, ja, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, halt nie Europacup spielen, logisch, Norwich wird vielleicht nie in ihrem Leben Europacup spielen oder kaum, das unterschätzt man halt, das muss man schon ein bisschen auch in der Realität einmal ankommen. Ich meine, Rapid ist ein Club, momentan leider ein Mittelklasse-Club in einer relativ schwachen Liga. In den letzten Jahren ist immer, also man sollte ein bisschen, ehrlich gesagt, da auch ein bisschen die Realität nicht aus den Augen verlassen. Das Anspruchdenken, ja, von was für Ansprüchen reden wir? Wir haben seit 18 Jahren keinen Titel mehr gewonnen. Ried hat mehr, Sturm hat mehr, Austria hat mehr. Also, finanziell in der Top-Liga, ja, in Österreich, ja. Top 2, 3 wahrscheinlich, Sturm mit ihren Champions League wird da wahrscheinlich jetzt auch momentan gute Möglichkeiten haben, aber ansonsten kommt da lange nichts.
Ja, andere und das ist der Punkt,
sind wir halt leider seit 5 Jahren komplett im Niemandsland.
Wenn du, und das ist das, was ich, nochmal, ich maße mir nicht an zu sagen, wo im Sport es nicht so funktioniert, das sind Dinge, das sollen sich andere Leute intensiver damit beschäftigen, mich interessiert, aber entscheidend ist, es ist doch völlig offensichtlich, dass die Möglichkeiten, wenn wir nach den Möglichkeiten, also ich meine, man sagt immer, Geld schießt keine Tore, das stimmt schon, ja, aber natürlich ist es so, dass finanzielle Möglichkeiten die Grundlage geben für den sportlichen Erfolg.
Also unsere Voraussetzungen sollten schon eigentlich immer top.
Und wenn der SK Rapid 10-mal gegen eine Mannschaft spielt, die nur ein Drittel des Budgets hat, dann müssten wir eigentlich die deutlich überwiegende Anzahl der Spiele gewinnen, wenn es normal geht. Wenn man sagt, wenn nicht irgendeiner grobe Fehler macht, müsste das eigentlich so sein, ja. Und das Problem ist halt immer, dann gibt's halt Zeiten, da überperformt man vielleicht ein bisschen, dann leistet man mehr, als die Erwartung hergeben würde. Der WAC hat das zum Beispiel gezeigt, wie man das machen kann mit einem relativ kleinen Budget, plötzlich um den Meistertitel mitspielen kann, Cupsieger werden kann, solche Dinge. Dann gibt's auch wieder Zeiten, wo man drunter ist. Weil wir haben das Gefühl, in den letzten Jahren, wir sind eigentlich immer nur unter den Erwartungen. Ich möchte mal eine Saison erleben, wo wir über den Erwartungen sind.
Ja, dann wird's schön. Ich tue mir persönlich jetzt unabhängig schwer immer so, na Gjöger, Alter, da müssen wir drüber fahren. Dandy, da müssen wir drüber fahren. Nein. Nicht so. Ja, ich meine, ich wüsste auch nicht, woher dieser Anspruch kommt, jetzt über solche Vereine drüber zu fahren. Den Gegner der ersten Runde, klar, ich meine, das muss man realistisch sehen, das muss man schaffen. Ja. Auch in Cup, das war auch klar. Aber ich meine, so Gegner wie Dandy und Gjöger, ich meine, auch wenn die nicht diese großen Namen haben,
da kann man jetzt diskutieren, ob wir 60-40 Favorit sind oder ob man sagt, okay,
das ist sportlich unsere Kragenweite und du kannst gegen beide ausscheiden. Wir wären auch gegen beide fast ausgeschieden. Ja, also da hat nicht viel gefehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb tue ich mir manchmal mit dieser Erwartungshaltung manchmal so schwer, wenn ich nämlich sehe, was die letzten 5-6 Jahre so eigentlich nicht erreicht haben. Die Frage ist eben, warum nützen wir die Möglichkeiten nicht aus?
Genau.
Das ist das große Thema, was wir seit Jahren haben. Okay, man kann einmal eine Saison haben, wo wir wirklich sagen, okay, aber dieser permanente Kampf ums obere Playoff, das sollte wirklich, also ich meine, Anspruchsdenken ja, also nicht zu hohes Anspruchsdenken ja, aber ich meine Top 3, also das obere Playoff, darf keine Diskussion sein. Das ist so.
Nein,
das ist
noch
so
dazu, jetzt abgesehen vom oberen
Playoff. Mit dem ganzen Investment, was wir da machen von der Mannschaft, Infrastruktur, Stadien, Fans. Ich meine, wir spielen jede Woche vor 20.000 Zuschauern. Das kann in Österreich
bei dem Aufwand, der betrieben wird, in jede Richtung und auch bei der Kraft, die reinkommt von den Fans im Stadion etc. Also da ist es eigentlich. Es ist fast absurd, dass wir schon wieder über dieses Thema oberes Playoff oder unteres reden. Ich will hoffen, dass wir das
reden. Ich meine, wir könnten im Mai da sitzen und über andere Themen diskutieren. Es kann natürlich im Mai alles wunderbar sein, ne? Weil wir sind, glaube ich, 4 Punkte hinterm ersten, 5, keine Ahnung, irgend sowas. Also 2 Siege und du bist wieder vorne. Ja. Aber es kann auch, wenn wir spielen gegen Hartberg gespielt heuer eine gute Saison, dann haben wir es da. Wir wissen, was theoretisch alles.
Ich glaube, wir brauchen aus den 5 Spielen 2 Siege und ein oder Unentschieden, mindestens, damit wir
aber oben sind. Noch einmal, ich bin grundsätzlich positiv und gehe davon aus, dass wir das beides in Cup als auch das obere Playoff.
Ich wünsche mir auch ein bisschen ein vom Mindset her. Ich würde einfach gern sagen, unser Ziel ist ein Titel. Das Ziel. Dass wir das vielleicht nicht so schnell erreichen oder nicht diese Saison erreichen können, okay. Ja. Das Entscheidende ist immer, ich glaube, diese früher oft ausgesprochene Zielsetzung, wir wollen uns für den Europacup qualifizieren, wir schicken 5 Vereine aus der Bundesliga in den Europacup. Ich meine, sind wir wirklich zufrieden, wenn wir unter den besten 5 in Österreich sind?
Übernächste Saison noch 4.
Ne? Ja. Also das kann es nicht sein. Und ich glaube, ich würde mir so ein bisschen ein Mindset wünschen und sagen, wir können sagen, wir wollen einen Titel gewinnen. Das muss das Ziel sein. Aber wenn wir es nicht erreichen, heißt das nicht automatisch, dass jemand versagt hat oder dass man irgendwie alles umkrempeln muss. Ich glaube, ich möchte das eigentlich auch. Und ich weiß nicht, wie es der neue Trainer rüberbringt, aber ich finde dieses... Ich möchte auch den Spielern irgendwo das Gefühl vermitteln, Leute, ihr geht's da raus ins Trainings oder ihr lauft auf den Platz hinaus oder ihr trainiert jeden Tag, damit wir einen Titel gewinnen und nicht damit wir Dritter werden oder Vierter werden oder so irgendetwas.
Ich komme jetzt dann zum Abschluss noch einmal kurz auf eure oder deine Kernthemen zurück. Stadioninfrastruktur, du hast angesprochen, der Steffen da ist sehr involviert. Ja. Wird sich da irgendwas tun die nächsten Monate, Thema WC und Block West.
Ja, das Thema WCs, Block West ist tatsächlich eines, das
mein, mein Antrag, wenn ich das ja kurz einwerfen darf. Ja. Nein, nein. Aber so jetzt Schadeninfrastruktur, ist da jetzt irgendwas?
Also beim WC war das Thema, dass wir uns das angeschaut haben, dass das tatsächlich machbar ist, mit einem nicht unerheblichen Kostenaufwand. Wir auch gesagt haben, wir wollen da jetzt natürlich im Block West keine, mit Steffen besprochen, keine Baumaßnahmen setzen, ohne dass man mit der aktiven Fanszene auch spricht vorher. Ich meine, da geht's ja immerhin, da muss man hineinstimmen irgendwo. Das ist noch nicht final entschieden. Dein Antrag, da haben wir uns vor Monaten einmal getroffen.
Ja, da kann ich dir schon ein bisschen ein Update geben oder auch.
Nein, ich habe vollstes Vertrauen, dass da was passiert, aber ich frage halt einfach
ja,
nur. Ne?
Ja, das passt doch so. Ja, es trifft sich alles sehr, sehr gut, weil wir ja in diesem Jahr 10 Jahre Allianzstadion feiern. Und da kommen dann ein paar Punkte zusammen. Und auch da bin ich mit Steffen im engen Austausch. Wir haben einiges geplant, innen als auch ein bisschen außen. Jetzt weiß ich nicht, was ich verraten darf und was nicht. Im ersten Schwung gehen wir auf jeden Fall mal bei der Nordtribüne. Also das ist die Tribüne, die bei den Kids sind. Da werden wir auf jeden Fall Verschönerungen herbeiführen. Wiewohl wir auch dann dort anfangen, Stiegen nach Legenden zu benennen. Das beginnt mit den Stiegen 1 bis 5. Das sind gleich mal 5 und das werden 5 Personen sein aus unserem Jahrhundertteam. Wir werden in weiterer Folge, im Sommermonaten rein, das dann auch durchziehen unter der Allianztribüne. Und auch dort farbliche Akzente auch noch setzen, weil derzeit haben wir da auch sehr, sehr viel Grau in Grau, muss man ganz fair sein, es schaut nicht gut aus. Das ist der erste Schwung an Umsetzungen. Außen bereiten wir was Spannendes vor. Da kann ich jetzt wirklich noch nichts dazu sagen, aber wer sich das Wimmelbild anschaut, kann vielleicht ein bisschen eine Idee kriegen, was wir da vielleicht tun oder gerade am Planen sind. Da werden wir aber voll die Mitglieder mitnehmen, also keine Sorge. Da werden wir rechtzeitig was tun. Für uns ist ein bisschen so ein magisches Datum das 10-jährige Jubiläum des Eröffnungsspiels. Das ist der 16. Juli gewesen. Da wollen wir mit einigen oder mit vielen dieser Sachen auch fertig sein, um einfach da dieses 10-jährige ein bisschen auch ein bisschen abzurunden. Also da ist viel, viel los. Und ich freue mich eigentlich, dass wir da bei einigen Themen, die ja schon länger stehen, und übrigens danke nochmal für deinen Antrag, der da ja genau im Prinzip den Startschuss gegeben hat, durch die Mitglieder, die da deutlich zugestimmt haben, dass wir da sehr, sehr viel jetzt umsetzen, was wir eigentlich schon jetzt länger geplant haben. Wir haben, und das möchte ich dazu sagen, da meine Entschuldigung, da eine leichte Verzögerung, weil wir gleichzeitig jetzt auch noch ein bisschen was zu tun hatten mit dem neuen Fanshop in St. Pölten. Und dort auch ein paar Mitarbeiter etwas herrichten und deswegen konnten wir nicht im Stadion dann auch gleichzeitig die Herrschaften dort auch haben.
Gut, das ist der Hintergrund. Haare der Dinge und ich werde auf die Nerven gehen.
Ich bitte darum.
Das Gefühl habe, da geht nichts weiter. Ja, Christian, zum Schluss noch Sponsoren, Lizenz. Sponsorenfrage ist immer Wiener Energie.
Ja.
Kannst du da irgendwas sagen? Willst du irgendwas sagen?
Also die Wienenergie ist ein treuer Partner seit vielen Jahren. Ich kann jetzt Floskeln dreschen dazu. Ja.
Ja.
Ich glaube, es gibt hier, das ist ein bisschen bei uns immer Chefsache, da kümmert sich der Präsident.
Wie lange läuft noch der Vertrag?
Läuft jetzt aus,
ja. Im Sommer 26. Okay. Also das heißt, da wird's ja, Gespräche geben.
Gespräche wieder geben, ja. Es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten sich auf der Sponsorenfront ein bisschen etwas tun. Da sind Dinge in der Pipeline, wie es die
Vertriebler so sagen. Aber im positiven Sinne,
wo also neue Partner dazukommen, bestehende Partnerschaften ausgebaut werden, sage ich einmal. Also da sind wir durchaus positiv. Das war ja auch immer eine Hoffnung, eine Erwartung, die wir damit verbinden, dass wir uns die Daniela Bauer als Geschäftsführerin geholt haben. Die Daniela kennt vor allem die Welt der großen Sportsponsoren perfekt. Und das war ja immer unser Thema, dass wir gesagt haben, dort sehen wir noch Bedarf bei Rapid. Wir haben zwei betraglich sehr wesentliche Sponsoren. Das ist bekannt. Das ist die Wienenergie und die Allianz. Und wir brauchen eigentlich dann noch einen dritten zumindest dazu, dass man noch sich breiter auf mehrere Säulen aufstellt und an dem Thema arbeiten wird. Braucht auch einige Monate. Also man kann jetzt der Daniela nicht vorwerfen, dass sie da noch nicht herausgekommen ist mit Dingen.
aber an dem wird laufend gearbeitet.
Wir wissen ja, dass ein Sponsor kann ja oft Jahre manchmal auch an Verhandlungen dauern. Ja,
und vor allem, was oft ganz gut gelingt, ist, dass man mit einem Sponsor, also das ist oft eine sehr große Herausforderung, einen Sponsor zu einem großen Sponsoring von heute auf morgen zu bewegen, sondern oft gelingt das auch sehr gut, wenn man einen Sponsor mal mit einem kleinen Paket überzeugen kann, sagt, schau her, da gibt es tolle Werbemöglichkeiten für dich, schau dir das an und dann baut man das weiter aus. Das ist also mit einem aktuellen Sponsor ist das gerade im Werden.
Kannst du, darfst du, willst du bezüglich Ausrüster, auch da gibt es ja Gerüchte, dass es im Sommer einen Wechsel geben wird von...
Ich möchte jetzt dazu nichts sagen. Wir haben jetzt einen aufrechten Vertrag mit Puma und man muss auch, glaube ich, fair sein zum aktuellen Partner, der doch jetzt viele Jahre ein guter Partner war. Aber man wird sehen, was der Sommer bringt.
Okay. TV-Gelder, ist das ein Punkt, der ja Kopfschmerzen bereitet oder weniger TV-Gelder?
Ja, also ich meine, gut ist es nicht.
Kann man das kompensieren?
Ja, also es gibt mehrere Aspekte dazu. Das eine Thema ist, wie viel zahlt, wir reden jetzt von den Bundesliga-TV-Rechten, genau. wie viel zahlt wie viel zahlt das Fernsehen für die TV-Rechte an die Bundesliga, weil diese Summe wird ja dann letztlich wieder verteilt unter den Vereinen. Wir haben natürlich hier einen gewissen Rückgang, der uns schmerzt, weil jedes Geld, das wir verlieren, müssen wir irgendwie wieder kompensieren. Ich glaube, es ist uns sehr gut gelungen, übrigens auch ein Thema, wo der Steffen sich sehr eingebracht hat, das muss man vielleicht auch mal erwähnen, sehr viel beigetragen zu dem Thema hat unser Präsident Alexander Wrabetz, der, ich glaube, kein Fußballfunktionär, der sich im TV-Bereich so gut auskennt wie er. Da hat er sich natürlich auch in der Bundesliga sehr eingebracht, aber auch der Steffen war da involviert. Und ich glaube, da ist uns in der Verteilung vor allem gelungen, doch einige ganz gute Dinge für Rapid herauszuverhandeln. Es wird am Ende des Tages etwas weniger Geld sein, das wir bekommen aus dem TV-Topf. Ich sehe dem jetzt nicht mit großer Sorge entgegen, weil ich glaube, dass es unsere Konkurrenz, vor allem die kleineren Clubs, sogar noch härter trifft als uns. Und man muss sich ja immer ein bisschen gegenüber der Konkurrenz auch aufstellen finanziell. Ja. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages für uns verkraftbar sein wird. Warum? Weil es die kleineren Clubs vor allem deshalb härter trifft, weil deren Budgets ist natürlich, da ist der TV-Anteil entsprechend höher als bei uns. Auch uns tut's weh, aber wir tun uns ein bisschen leichter, das zu kompensieren. Ich glaube, gut ist auch die Lösung, die gelungen ist mit dem Österreicher Topf, dass man hier ein bisschen weggegangen ist von diesem nicht ganz nachvollziehbaren Modell, dass Clubs, die zwar viele Österreicher haben spielen lassen, aber von denen eigentlich kaum jemand für die Nationalmannschaft wirklich interessant war, weil das war ja eigentlich, glaube ich, das ursprüngliche Konzept dieses Österreicher Topfs. Man wollte die Clubs motivieren, Spieler einzusetzen, die dann fürs Team interessant werden können. Und da ist man jetzt etwas weggegangen davon und gewichtet noch stärker. Erstens mal ist es nicht mehr so, dass man ab einer gewissen Spielerzahl dann komplett rausfällt aus dem Topf, sondern es wird halt abgestuft und es wird einfach noch mehr der Schwerpunkt gelegt auf junge Spieler. Und das ist ja dann etwas, wo wir durchaus Kandidaten haben, die auch spielen werden und spielen sollen.
Kurze Frage an den Wirtschafter, ob du das mir beantworten kannst, werden wir sehen. Ist es wirklich momentan so, es gibt natürlich viel, teilweise auch Kritik, dass man sehr, sehr viele Legionäre holt, weniger Österreicher, weniger aus dem eigenen Nachwuchs. Ist es tatsächlich in Transferverhandlungen so, dass es ein ausländischer Spieler günstiger zu bekommen ist als ein mehr oder weniger talentierter, guter österreichischer Fußballer?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab. Es gibt natürlich immer wieder Gelegenheiten, wo man Spieler bekommt, wo ein ausländischer Spieler dann tatsächlich günstiger ist als ein österreichischer Spieler. Es kommt immer die Frage, woher kommt der? Ja, wenn jetzt ein Spieler aus unserer eigenen Akademie kommt, dann ist das eigentlich für uns immer eine sehr günstige Lösung, weil wir da die Spieler zuerst
mit diesem Jungprofi verbringen. Ich spreche jetzt aber von österreichischen Spielern, die man
vielleicht extern holt. Ja klar, das ist immer die Frage, auf wen zielt man ab? Wenn man einen der Shooting Stars von unseren Mitbewerbern holen will, dann wird's teuer. Weil wenn ich heute einen talentierten Spieler von Sturm oder aus Salzburg loseisen will oder vom LASK, dann muss mir klar sein, da habe ich einen harten Konkurrenten, wenn es ums Gehalt geht. Und der schaut dann auch, wenn er bei einem unserer unmittelbaren Mitbewerber spielt, schaut er natürlich eher schon in eine andere Liga, der will vielleicht irgendwohin den Sprung machen. Wen können wir da holen? Da kann man halt von den Clubs in der unteren Tabellenhälfte und ein bisschen budgetär hinter uns stehen, will dann dort, ja.
ich meine, der Mäcki hat das ja schon mal beantwortet, vor längerer Zeit auch in einem Interview, so bilde ich mir ein, und da ging es schon auch darum, dass wir als Rapid natürlich immer qualitativ hochwertige Spieler holen. Wir holen ja niemanden zur Kaderauffüllung einfach so, weil er die richtige Nationalität hat oder so, sei es drum. So, und wenn man jetzt zum Beispiel hergehen würde, hypothetisch gesehen, als Rapid und sagt, man will auf jeden Fall den Österreicher Topf erfüllen und der Markt weiß, es fehlen uns dann ein, zwei Spieler vielleicht noch, dann kann schon sein, dass die teurer werden in dem Moment, wo das Gegenüber weiß, man bräuchte das, um diese eine Herausforderung auch zu schaffen, sozusagen. Und ich denke, am Ende des Tages hat der Mäcki da schon recht, wenn er sagt, er versucht, qualitativ schlichtweg die Besten zu holen, gemeinsam mit seinem Team, den Nino und natürlich auch mit den anderen Kollegen, die teilweise aus der Akademie heraus Talente herausarbeiten, wo der Steffen natürlich auch dahinter ist, der sagt, natürlich möchte er schauen, dass er so viele und so gute Talente wie möglich platziert. Das ist schon unser Ziel. Aber schlichtweg am Ende des Tages geht es um Qualität, es geht um den bestmöglichen Kader.
Und daher war die Entscheidung so, wie der Trainer ja sagt, bevor wir einen neuen Spieler holen, sollen wir mal die zweite Mannschaft in die Akademie schauen. Ja,
völlig zu Recht, völlig zu Recht. Also da spricht
ja keiner hoffentlich, dass das passiert.
Nein, meine Frage zielt ja deshalb, weil ihm die Kritik war, eher, dass ausländische Spieler leichter oder oft günstiger zu bekommen sind als österreichische Spieler, die in unserer Kragenweite wären, kann man so jetzt wahrscheinlich pauschal nicht.
Nein, kann man so nicht sagen, was aber definitiv so
aber
ist.
Aber der Mäcki hat ja gesagt, das müsste ich wieder Mäcki fragen natürlich, ja. Er hat gesagt, er meint, dass die Ausbildung in Österreich falsch läuft, dass Spieler nicht momentan ausgebildet werden, die man nicht sehr gut auf dem Transfermarkt platzieren kann. Das ist so die Sprache, die der Mäcki ganz gern hat. Ausnahmen sind ein bisschen so bei uns der Niki Wurmbrand, der natürlich ein Profil hat, das vielleicht doch durchaus gesucht wird. Ansonsten meint er, und damit impliziert er aber sogar auch unsere eigene Ausbildung, dass er die letzten Jahre vielleicht in die Richtung, aber das ist jetzt
gar nicht euer Thema. Nein, das ist eine wesentliche strategische Frage.
Es geht nämlich schon darum, die Frage habe ich mir auch gestellt, rechnet sich die Investition in die Akademie nämlich langfristig? Ja? Also, die Akademie kostet ja auch viel Geld.
Da muss man, zwei Themen trennen. Ja. Das eine ist die Frage, wollen wir, und das war das Problem, glaube ich, des Österreicher Topfes, dass man immer wieder sich überlegt hat, na, jetzt holen wir einen Österreicher, damit wir den Österreicher Topf erfüllen. Und diese quasi, wie soll ich sagen, Selbstbeschränkung, dass ich sage, ich limitiere mich auf den österreichischen Markt bei meiner Spielersuche, dass die dazu führt, dass ich es nicht so leicht habe, einen Spieler mit A, mit Qualität und B, zu vertretbaren Kosten zu bekommen. Es ist völlig einleuchtend für jedermann. Wenn ich weltweit scouten kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen passenden Spieler mit einer entsprechenden Qualität zu Kosten, die ich mir leisten kann, bekomme, natürlich wesentlich höher, als wenn ich nur in Österreich scoute. Eh klar, ja. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, lohnt sich die Akademie, ja, und wann ziehen wir einen eigenen Spieler einem Legionär vor? Also ich hoffe und glaube schon, dass wir regelmäßig diese Überlegung im Sportbereich anstellen und sagen, wen haben wir in der zweiten Mannschaft, wen haben wir im eigenen Nachwuchs? Und man sieht ja auch, dass wir, ich möchte das Beispiel bringen, vielleicht vom Furkan Demir, der für mich eine total erfreuliche Entwicklung genommen hat, wie er das eine Jahr nach Hartberg gegangen ist, der reingebissen hat, wenn man so will, der hat sich sicher nicht gefreut, dass er jetzt aus dem Rapid-Kader da nach Hartberg verliehen wurde, weil er sich vielleicht auch, wie soll ich sagen, jeder junge Spieler, glaube ich, erträumt sich und erhofft sich, dass er Teil dieses Profikaders sein kann, dass er dort bei Rapid,
dass er gleich direkt
den spielen kann, schafft, dass er den Durchbruch schafft. Es gelingt nicht jedem, aus unterschiedlichen Gründen. Und der Furkan Demir hat sich das eine Jahr in Hartberg, hat er sich gut gemacht und hat jetzt eigentlich, glaube ich, gefühlt diesen Sprung geschafft, dass er regelmäßig spielt, dass er die Spielzeit auch bekommt und dadurch auch seine Entwicklung machen kann. Und für mich ist der Nächste der Dominik Winze, der, glaube ich, in Hartberg auch eine ganz gute Rolle spielt, dort mehr oder weniger Stammspieler ist. Und auch dem wünsche ich, dass er nächsten Sommer zu uns zurückkommt und eine entsprechende Rolle auch bei uns spielen kann. Und das wird natürlich leichter, weil der hat dieses eine Jahr Praxis dort gehabt, der hat die Minuten bekommen auf ein Level, das halt wir ihm in der zweiten Mannschaft vielleicht nicht hätten bieten können und in der ersten Mannschaft vielleicht die Einsatzzeit nicht. Und das ist, finde ich, gar nicht so ein schlechter Weg, oder das geht so eine ganz gute Entwicklung.
Und ich glaube, auf diese Spieler wird man auch setzen müssen. Ich glaube, es wird ein bisschen was von allem sein müssen.
Es ist eine Mischung aus allen und am Ende entscheidet dann die Leistung und es entscheidet natürlich auch die Spielpraxis, die jemand wo auch immer bei uns oder bei einem Leihverein und dann wieder bei uns erbringt. Das ist am Ende entscheidend. Und die Frage, lohnt sich das, die Akademie ist klar mit Ja zu beantworten? Nicht nur aus identitätsstiftenden Gründen, sondern auch rein aus wirtschaftlichen Gründen. Bitte, wenn man einfach sich nur anschaut, welche Spieler haben unsere Akademie verlassen, haben dann einen tollen Weg gemacht, haben über die Jahre hinweg auch zusätzlich neben guten Leistungen dann auch Geld gebracht, und da braucht man gar nicht anfangen, so die Querfelds und so weiter aufzuzählen. Bitte, wenn man sich das anschaut, die letzten 5 Jahre, wie viel ist reinkommt, wie viel investieren wir, dann ist die Frage völlig mit Ja zu beurteilen. Und was da die meisten nicht reinrechnen, und ich jetzt auch nicht zu hoch ansetzen möchte, aber was natürlich auch stimmt, wenn wir dann Spieler von der Akademie in die erste rüberbringen, dann sind die wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort die teuersten. Und du müsstest, wenn du das nicht hättest, müsstest du ja erst recht wieder andere holen. Also es kommt ja ein bisschen auch noch dazu. Aber ganz grundsätzlich ist es toll, junge Spieler zu entwickeln. Und es ist toll, dass wir eigentlich über Jahre hinweg zeigen, dass wir tolle Spieler rausbringen. Dass wir leider die Spieler ab und an früher verlieren, als wir es wollen, ist eine andere Geschichte. Ja, aber da das System in Frage zu stellen,
nein, ich glaube, rein betriebswirtschaftlich, wenn ich jetzt das Sportliche ausblende, wie schön es ist, wenn Spieler aus unserer Akademie bei uns in der ersten Mannschaft sich durchsetzen, wenn ich denke an Leo Querfeld, wie der sich entwickelt hat, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich zufällig Union Berlin im Fernsehen sehe und der spielt und man sieht, boom, das ist einer von unseren Buben, der sich wirklich einen tollen Weg gemacht hat. Aber rein betriebswirtschaftlich auch gesehen, wir verkaufen immer wieder, jetzt nicht jedes Jahr, aber alle 2-3 Jahre mal, einen Eigenbauspieler für richtig viel Geld. Da fließen die Millionen. Und ich meine, es wird auch, ich meine, der Niki Wurmbrand ist einer der Kandidaten, der womöglich im Sommer ein attraktives Angebot bekommt und wo man dann vielleicht auch sagt, ja, das machen wir. Also meine Vorstellung ist da schon sehr, sehr hoch, was eine mögliche Ablöse betrifft.
Amortisiert ja. sich auch die Akademie.
Und dann kommt dazu, zu diesen alle 2-3 Jahre vielleicht eine tolle Ablöse für einen Spieler, dann kommt dazu, wir haben das schon einmal, glaube ich, in einer der vorigen Folgen darüber gesprochen, dieses, wir nennen es in der Finanzabteilung immer das Grundrauschen, diese Ausbildungsentschädigungen, Solidaritätszahlungen, die hier...
Glaube ich, jetzt vom Dejan Ljubicic kommt ja wieder durch den Transfer.
Ja, und
nicht wahnsinnig viel,
38.000.
Aber...
Der junge Herr Kerkes, der jetzt in Liverpool spielt, hat uns eine nicht unbeträchtliche Summe eingespielt. Ja, und das sind Dinge, wo natürlich dann die Akademie ihre Umwegrentabilität hat, ja, wo wir sagen, oder Umweg, das ist eigentlich, wir sagen, dort wird das natürlich auch finanziell wieder ausgeglichen. Und ich glaube, es ist bei einem Sportverein schwierig, solche Dinge nur an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen festzumachen. Das geht nicht. Aber ich glaube, es ist sowohl wirtschaftlich als auch sportlich mehr als gerechtfertigt.
Gut, dann jetzt noch zum Abschluss. Die Lizenz wird kein Thema. Also es wird ein Thema, aber es ist...
Wir werden die Unterlagen so wie jedes Jahr...
Du weißt, wie ich es meine.
Nein, da möchte ich vielleicht sagen, das ist tatsächlich jetzt...
Probleme sind
Anfang
kein
März,
Thema.
Anfang März müssen wir alles abgegeben haben. Wir sind dabei, alles vorzubereiten, in Abstimmung mit der Abschlussprüferin, die ja immer eine wichtige Rolle hat dabei. Möchte ich nochmal lobend erwähnen, unsere Finanzabteilung, die hier... jedes Jahr diese Routinearbeit, die man immer so, das merkt man gar nicht, aber das ist viel Arbeit. Da gibt's die Claudia Eichberger bei uns in der Buchhaltung, die in der Finanzabteilung, die für diese Dinge maßgeblich verantwortlich ist.
Aber man muss sich keine Sorgen machen.
Man muss sich keine Sorgen machen. Nein, es ist viel Papierkram, man muss viel Unterlagen bereitstellen und einreichen, aber man muss sich keine Sorgen machen.
Schaut man zu unseren Freunden im 10. Bezirk? Beziehungsweise ärgert einem dieses 40 Millionen Sponsoring? Oder ist uns das wurscht? Ist es aber jetzt neutral betrachtet, ohne dass wir jetzt die grüne Brille gegen Violett, ist es Wettbewerbsverzerrung? Spielt die Austria mit einem Kader, den sie sich eigentlich theoretisch nicht leisten könnte? Oder steht uns diese
Meinung
nicht zu?
Nein, zuerst muss ich mal sagen, ich kenne die internen finanziellen Verhältnisse bei der Austria nicht einmal annähernd gut genug, um irgendwas seriös dazu sagen zu können. Dass dort, ich sage mal, erhebliche Unterstützung
von Seiten der öffentlichen Hand stattgefunden hat und von Seiten der finanzierenden Bank, ja, das wissen wir alle aus den Medien, dass es so ist. Und ich bin auch überzeugt, dass das ohne diese Schritte, oder überzeugt, ohne diese Schritte gäbe es die Austria so in der Form vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube, die Diskussion bringt uns jetzt nicht viel weiter.
Bringt uns nicht weiter, nein, aber nur trotzdem, der Austria ist Teil eines Wettbewerbs.
Natürlich.
Und wie jeder andere Wettbewerber unterliegt er gewissen Spielregeln und Regeln.
Wir haben diese, der gewisse Frust, den ich dabei hatte, natürlich.
Dass uns geschlagen haben im letzten David, das kommt noch dazu.
Dass uns geschlagen haben, okay, ja, aber das ist halt für ein bisschen schwierig, wenn ich sozusagen hier eine große Sanierung habe, einen großen Schuldenschnitt bekomme, Unterstützung bekomme, weil es so schlecht geht, und wenige Monate später gehe ich wieder einkaufen am Transfermarkt. Ja, das ist ja,
das meine ich.
Das ist ein bisschen der bittere Beigeschmack dabei, ja, wo man halt sagt, ich verstehe grundsätzlich, und jetzt bin Insolvenzverwalter, ich kenne diese Themen, ich verstehe grundsätzlich eine Bank, die sagt, na lieber nehme ich die Hälfte und erlasse die andere Hälfte, als dass ich riskiere, dass ich gar nichts kriege. Das ist eine Entscheidung, die man grundsätzlich treffen kann, ja, die auch gerechtfertigt sein kann. Aber es tut dann halt für uns im Ergebnis weh, wenn uns unser Stadtrivale mit Spielern am nächsten Derby Konkurrenz macht, die unter normalen Umständen vielleicht nicht zu finanzieren gewesen wären.
Ich verstehe deine Frage, ich will es aber so beantworten. Ich versuche mich komplett darauf zu fokussieren, dass wir die Austria sportlich am Spielfeld zu schlagen haben. Und ich glaube, das ist das, worauf sich dann auch unsere Spieler und alle anderen
fokussieren. Ich will jetzt auch nicht zu viele Minuten mit der Austria verschwenden, aber nur trotzdem, wir befinden uns im Wettbewerb, auch in derselben Stadt. Es geht um die Nachwuchsspiele, es geht um Sponsoren. Ja. Also wir fischen ja im selben Teich und viele, wir, auch andere Vereine in Wien versuchen, sage ich einmal, solide und ordentlich zu wirtschaften, sich selbst zu erhalten mit Sponsoren, mit Transfers, mit Europacup.
Aber da finde ich es auch gut, mit Blick auf uns selber, da können wir darauf stolz sein, dass uns
das... Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite, wie viele Europacup, wie viele Gruppenphasen brauche ich für 40 Millionen Euro? Ne?
Ja, ich würde
mir jetzt ein bisschen populistisch und vereinfacht zu umrechnen.
Vielleicht auch das hin und wieder... lese ich interessiert die Medienberichterstattung, hin und wieder diskutiert man es, aber also mein Fokus gedanklich liegt wirklich darauf, auch die letzten Monate vor allem, wie können wir die Kraft, die Rapid hat, finanziell von den Fans, von den Mitgliedern, wie können wir die auf den Rasen bringen? Das ist für uns das Entscheidende. Und ich glaube, wenn uns das halbwegs angemessen gelingen würde, dann würden wir die Davis eh alle gewinnen.
Und dann wäre es auch wurscht, was die machen. Das wäre so ein bisschen mein abschließender Appell vielleicht, wäre, dass wir jetzt gemeinsam als Rapid-Familie da rausgehen ins Frühjahr. Mit einer Hoffnung, mit einem Drive, mit einem Willen und einem Fokus, als Mannschaft, als Verein, als Fanbase, als Mitglieder, wo wir sagen, da ist noch nichts verloren, wir können noch alles schaffen und wir können tatsächlich noch sehr, sehr viel schaffen, und dass man da jetzt wieder so wie dankenswerterweise die letzten Spiele auch, wir alle gemeinsam im Stadion das Beste geben, versuchen da die Mannschaft zu pushen, der Mannschaft zu zeigen, um was es da geht, der Trainer hat es verstanden, der versucht es auch zu vermitteln, die Mannschaft selber weiß es auch, das sind ja gute Burschen und das sind Topspieler, die müssen jetzt liefern, das wissen sie auch, die sind guter Dinge, die sind dahinter, und jetzt gilt es eigentlich, dass wir ein bisschen Wintermüdigkeit rausschütteln alle miteinander, dass wir sagen, ja gut, es war jetzt 3 Wochen kalt, aber jetzt wird es richtig heiß, wir haben 2, 3, 4 ganz, ganz wichtige Partien, da geht es nicht ums komplette Leben, aber es geht um sehr, sehr viel, und da müssen wir jetzt positiv sein. Und wenn es vielleicht bei einer dieser Partien, die jetzt kommt, einmal schief geht, dann müssen wir uns sofort aufrappeln, abputzen und sofort wieder angreifen und nicht in einen Strudel des Negativen reinkommen, sondern richtig fokussiert weiter dranbleiben, weil die Mannschaft selber, der Verein als auch die Fanbase, die gehört weiter nach oben, und da kommen wir auch hin, wenn wir wirklich zusammenhalten da jetzt.
Ich würde sagen, dabei belassen bis jetzt. Wunderbares Schlusswort. Danke Stefan, danke Christian, dass ihr euch Zeit genommen habt und ein bisschen auch so zusammengefasst habt, was das letzten Monate auch so um den Verein passiert ist, was vielleicht passieren wird und wie halt so die ganze emotionale Bindung zu unserem Club halt ist, und die ist halt sehr, sehr, sehr hoch. Bedanke mich bei euch und bedanke mich bei meinen Hörern und Hörerinnen wie immer für die Zeit und also für das Zuhören, und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM